Guten Morgen, Jenny hier. Ich hoffe, ihr seid gut durchs Wochenende gekommen, ihr seid gesund und ihr habt euch entspannt, denn es ist wieder Montag und das Arbeitsleben bedrückt uns, glaube ich, alle. Vor allem in Corona-Zeiten gerade nicht so toll. Nichtsdestotrotz auch eine gute Nachricht, denn der letzte Monat Mai ist wieder mal rum. Es wird Zeit für ein neues Superpack. Ich freue mich ja immer ganz besonders auf diesen Teil des Podcasts, wenn der Monat rum ist und ich denjenigen danken kann, die den Podcast unterstützen. Viele kennen, glaube ich, das Konzept von Superpack eigentlich nur aus den USA. Die sind dazu da, unter anderem für Lobbygruppen finanzielle Mittel zu sammeln, um Abgeordnete oder Wahlbeamte der Regierung zu unterstützen oder den Gegner zu bekämpfen. Das Geld wird eingenommen, da werden irgendwelche Ads gemacht, es werden die krudesten Videos und Wahlkämpfe damit finanziert. Das ist wirklich sehr unterhaltsam. Und hier, dieser Superpack unterstützt tatsächlich direkt mich und diesen Podcast. Und somit kann man da eigentlich nicht viel falsch machen, im Gegensatz zu amerikanischen Superpacks im Wahlkampf, die doch so schon den einen oder anderen Schaden angerichtet haben. Ich meine, auch Donald Trump hatte seine eigenen Superpacks. Wobei man ja sagen muss, die sind eigentlich theoretisch auf dem Papier so geregelt, dass der jeweilige Kandidat darauf keinen Einfluss hat, aber in der Realität sieht das anders aus. Hier gibt es tatsächlich keine gegenseitige Beeinflussung, sondern bloß finanzielle Hilfe für die Verbesserung des Podcasts. Deswegen herzlichen Dank an dieser Stelle, diesen Monat erstmal an Bastian, der mir das Buch Simulative Demokratie von der Amazon-Wunschliste geschickt hat. Da kann ich jetzt sagen, ich habe eine neue Wunschliste mittlerweile, sodass ich nicht mehr bei Amazon angehaftet bin. Wie das dann in Zukunft funktioniert, weiß ich nicht, weil es halt für die meisten auch einfacher ist, von Amazon irgendwas zu schicken. Aber ich habe es jetzt endlich durchgezogen und bin von denen weg. Trotzdem noch herzlichen Dank, Bastian. Und herzlichen Dank auch an Timo, der mir einen 10-Euro-Gutschein geschickt hat. Und die unregierbare Gesellschaft. Auf dieses Buch freue ich mich ungemein, Timo. Herzlichen Dank. Herzlichen Dank auch an meine Steady-Unterstützer diesen Monat. Das sind Niklas, Klaus, Grüße nach Taiwan, Klaus. Und herzlichen Glückwunsch, dass man dafür bestraft wird, dass man seinen Ehepartner betrügt, ist jetzt da anscheinend mittlerweile vom Tisch. Das oberste Gericht in Taiwan hat, wie war das? Diese Fremdgeh-Klausel tatsächlich gekippt. Also viel Spaß in Taiwan, Klaus. Danke an Dennis, Patricia, Sebastian, Jürgen, Philipp, Max, Christiane und Florian. Danke auch an David für 10 Euro bei PayPal. Und es gibt keinen Euphonic-Link für die Spende von Stunden. Das liegt hauptsächlich daran, dass ich, wie gesagt, bei Podigy bin. Die sind direkt angeschlossen an Euphonic. Aber da gibt es halt nicht die Möglichkeit, extern was zu spenden, sozusagen. Aber ich werde da versuchen, während meiner podcastfreien Zeit im Juli, in den 4 Wochen, umzusteigen auf Selbsthosting. Ja, dann habe ich diese Probleme einfach nicht mehr und habe so viel Zeit, wie ich will, was die Folgenlänge des Podcasts angeht. In letzter Zeit hat es wirklich sehr viele Ausmaße angenommen, weswegen ich nur überhaupt die Probleme hatte. Grundsätzlich kann ich sagen, bin ich eigentlich immer sehr zufrieden gewesen mit Podigy. Deshalb ist halt, es gibt halt Grenzen in diesem Format. Und wenn man frei hostet, gibt es diese Grenzen nicht mehr. Danke auch an Elisabeth für 20 Euro ohne Kommentar. Das heißt, ich hoffe doch, du bist zufrieden mit den Folgen, die du bisher gehört hast. Danke an einen der Spender der ersten Stunde, Kolja, 6,66 Euro. Kolja weiß, ich liebe diese Schnapszahl. Danke an Andreas und Adam, Marcel. Danke an Steffen für 10 Euro und Frank für 5 Euro. Danke an Samuel, Stefan, Tobias, Harald, 11,11 Euro. 11. Ich weiß, dass einige Hörer das entweder hassen oder lieben. Danke an Johann, Andreas, Christoph, 2,22 Euro. Wie gesagt, Schnapszahlen sind meine Lieblingszahlen. Andreas, Jens, danke an Marc und Grüße nach Dublin. Ich freue mich jeden Monat über deinen 20-Euro-Beitrag. Danke an Robert, Paul Michael, Dominik, anonym für 3 Euro, Maria, Ingmar für 15 Euro, danke an Carsten, 7,13 Euro, auch Carsten, einer der ersten Spender, und Stefanie und nochmal Maria, 15 Euro. Das komplettiert diese Woche den Superpack. Herzlichen Dank dafür. Und jetzt, wo die Corona-Quarantänen so langsam wieder aufgehoben werden, werde ich auch wieder mehr unterwegs sein und versuchen, mit Gästinnen und Gästen vor Ort sozusagen zu sprechen, weil das mit Skype ist nicht nur eine Zeitersparnis und bei größerer Entfernung wichtig. Aber ich habe auch festgestellt, es ist besser, wenn dein Gesprächspartner halt neben dir sitzt. Und deswegen fließt das halt dann in diese Kosten ein, wenn ich irgendwo hinfahre oder wenn ich technisch aufrüste. Also das ist überhaupt nur möglich dank euch, dank der Unterstützung. Und ich hoffe, der Podcast und der Inhalt gefällt euch auch weiterhin. Und an der Stelle, wie gesagt, nochmal, im Juli mache ich 4 Wochen Pause. So generell. Urlaub von Podcasting, Urlaub von Twitter. Ich hoffe, ich halte mich diesmal dran. In den aktuellen Zeiten vielleicht gar nicht mal so schlecht, von allem runterzukommen. Herzlichen Dank auf alle Fälle. Ich weiß, es gab schon viele Podcasts in den letzten Tagen und Wochen, die sich des Themas Verschwörungstheorien, Verschwörungsmythen angenommen haben. Es gibt aktuell ein sehr gutes Buch zum Thema von Katharina Nockhuhn, das heißt Fake Facts. Um dieses Buch könnte man übrigens seine eigene Verschwörungstheorie rahmen, dass es ausgerechnet jetzt rauskommt. Ist nur Spaß, Leute. Aber ja, also anscheinend ist das Thema wirklich immer wichtiger geworden. Ich habe euch gefragt, welche Podcasts oder Podcast-Folgen ihr zu dem Thema besonders empfehlen könnt. Und ich habe leider vergessen, wer. Aber wer auch immer mir den New York Times The Rabbit Hole Podcast empfohlen hat, herzlichen, herzlichen Dank. Wirklich, diese Folgen sind grandios und werden immer besser. In der 8. Folge, die ist heute am Sonntag rausgekommen, oder beziehungsweise da war sie da in meinem Podcatcher, geht es unter anderem nochmal um QAnon und im zweiten Teil aber nochmal darum, was ist denn so mit YouTube, wie reagiert unsere Jugend darauf oder jüngere Generationen, dann auch TikTok. Und am Ende war ich sehr konsterniert, dass ein großer Teil von Jugendlichen nicht mehr Arzt, Astronaut oder vielleicht Staatsdiener werden möchte, sondern einfach nur YouTube-Star, Social-Media-Star. Ich meine, es ist normal, seinen Vorbildern nachzueifern. Leider Gottes sind diese Vorbilder alle auf YouTube. Und ich kann nur sagen, das ist nichts Verwerfliches, aber für die wenigsten wirklich realistisch, dass sie einfach mal Star irgendwo werden. Und was diese Gesellschaften überhaupt nicht brauchen, sind noch mehr YouTube-Stars. Was wir brauchen, sind Journalisten, die gut bezahlt werden. Was wir brauchen, sind tatsächlich Ärzte, die aufs Land gehen. Was wir brauchen, sind Leute, die über die Polizei schimpfen und sagen, muss was verändert werden, die selber in die Polizei gehen. Also ich will berühmt werden und irgendwas bei YouTube machen, weil ich bin super real. Das ist echt, ich weiß auch nicht, vielleicht bin ich da auch zu sehr raus, aber ich kann sowas einfach nicht ernst nehmen, um ehrlich zu sein. Wenn man was bewegen will in der Welt, dann kann man nicht YouTube-Star werden und hoffen, dass 1 Million Leute einen sehen und anfeuern. Es sind auch die kleinen Dinge, die überhaupt diesen Staat und die Gesellschaft zusammenhalten übrigens. Ohne diesen Staat keine Gesellschaft. Das haben wir jetzt während Corona auch festgestellt. Wie gut ein Staat funktioniert und auf eine Krise reagiert, das hängt auch davon ab, wie gut er zum Beispiel seine Verwaltung ausgestattet hat. Also zum Beispiel ohne Gesundheitsämter. Man kann wirklich über alles schimpfen, was die Verwaltung angeht oder was Polizei angeht oder so generell. Es gibt viele, viele Probleme, will ich gar nicht in Abrede stellen. Aber man muss sich auch beteiligen an der Gesellschaft. Und man muss auch einen Job machen, der diese Gesellschaft stützt. Und zu denken, man kann was bewegen mit einem Video. Das können vielleicht Einzelne eine Diskussion auslösen. Aber wirklich was verändern, tun die wenigsten dieser Videos. Und TikTok-Videos schon gar nicht. Ja? Wer wirklich was Gutes für die Gemeinde tun möchte, in der er lebt, die Kommune, wie gesagt, hier an der Stelle immer gerne, geht ins Kommunalparlament, beteiligt euch an den Jugendparlamenten, die es oft in verschiedenen Städten und Gemeinden auch gibt. Geht zur Freiwilligen Feuerwehr und helft da aus. Es gibt unendlich viele Möglichkeiten, sich einzubringen und wirklich was zu bewegen. Das scheint nur auf einem kleinen, wirklich einem kleinen Kreis zu sein. Aber es sind wirklich die kleinen Dinge, die Veränderungen bringen. Also an der Stelle, auch dieser Podcast ist ja nicht wirklich eine Veränderung, sondern hier verarbeite ich halt nur Sachen. Dinge, über die ich mich aufrege oder ich rede mit Leuten, die ich interessant finde. Aber wirkliche Veränderungen bringt das ja halt nicht. Sondern ich sehe schon, dass mein Job, den ich mache, im Finanzamt tatsächlich mehr Bedeutung hat als der Podcast. Weil es mag einem langweilig erscheinen, aber Steuern einzunehmen ist wirklich sehr wichtig. Und selbst wenn es nur in der Bedarfsbewertungsabteilung ist oder selbst wenn ich nur Einheitswerte für Gemeinden mache, das ist halt ein Baustein, der dazu führt, dass Gemeinden auch dafür sorgen können, dass die Bürger ihre Grundsteuer bezahlen. Und ja klar, einige Bürger sind davon not amused. Sie fühlen sich gegängelt und verstehen das nicht und überhaupt, warum muss ich Steuern bezahlen auf mein Eigentum? Ja, weil das Grundgesetz das so hergibt. Und die Gesetze, die auf dem Grundgesetz aufbauen. Und weil wir uns alle darüber geeinigt haben, in dieser Gesellschaft, dass diese Verfassung halt für alle gilt. Und dass sich alle an diese Gesetze halten müssen. Und eins dieser Gesetze ist, ich muss Steuern zahlen. Damit die Gemeinschaft vernünftig davon profitiert, dass einer sehr viel zum Beispiel Grund und Boden hat. Und die Gemeinschaft profitiert vor allem dann auch dadurch, dass Straßen gebaut werden, dass Erzieherinnen bezahlt werden. Und davon profitiert dann auch derjenige, dem der Grund und Boden gehört. Das musste ich mal an dieser Stelle loswerden, weil ich diese Woche wieder unangenehme Telefonate hatte. Es gibt auch hin und wieder mal nette Telefonate. Ist ja nicht so, als ob alle Steuerpflichtigen gleich sind, sondern es gibt halt solche und solche. Von Reichsbürgern bis netten älteren Damen, die super lieb sind, ist halt alles dabei. Nicht, dass ihr mich falsch versteht. Ich mag meinen Podcast. Ich mache ihn gerne und ich veröffentliche ihn auch gerne jede Woche neu. Und ich freue mich, wenn er gehört wird und wenn ihr mich unterstützt. Das ist alles sehr super. Aber am Ende des Tages ist halt der Job, den ich im Finanzamt mache, in meinen Augen sogar noch wichtiger als ein Podcast oder ein YouTube-Video, weil da wirklich was Grundfestes für die Gesellschaft bei rumkommt. Auf der einen Seite halt die Einheitsbewertung, die dazu führt, dass Gemeinden überhaupt Grundsteuer erheben können und dadurch das allgemeine Leben in einer Kommune finanzieren. Und auf der anderen Seite halt die Bedarfsbewertung, die ich mache, die für die Erbschafts- und Schenkungssteuer ganz wichtig sind, die vor allem den Ländern zugutekommt, also vor allem meinem Bundesland. Und das Land kann dann seine jeweiligen Aufgaben erfüllen. Insoweit freue ich mich wirklich, beides machen zu können. Sowohl den Job im Finanzamt wo es ganz toll ist, dass du halt ein Dach über den Kopf hast und Essen auf dem Tisch und dir keine großen Sorgen machen musst, den Job irgendwann großartig zu verlieren, es sei denn, du begehst wirklich Straftaten. Und auf der anderen Seite halt den Podcast, der eigentlich auch aufzeigen soll, sich in die Gesellschaft einzubringen und wirklich Veränderungen zu erwirken, bedarf halt eines langen Atems und viel Engagement. Die wenigsten Veränderungen funktionieren von heute auf morgen. Und auch ich bin ja da nicht frei von Empörung und übermäßiger Kritik, das weiß ich selber. Ich weiß um meine eigenen Unzulänglichkeiten und versuche, mich selber da auch immer wieder mal einzufangen. Passiert nicht so oft, aber ich arbeite noch an mir. Um auf den Punkt zurückzukommen am Anfang. Herzlichen Dank nochmal für die Empfehlung Rabbit Hole. Ein wunderbarer Podcast. Ich stelle ihn euch in die Shownotes. Ich kann jede einzelne Folge empfehlen. Sie kümmern sich wirklich intensiv um die Rolle von YouTube vor allem in diesem Universum Verschwörungstheorien und Verschwörungsmythen vor allem. Welche Rolle spielt YouTube und der Algorithmus? Denn so ganz unschuldig sind sie dabei nicht, wie das zugenommen hat in den letzten Jahren. Und es gibt Menschen, die das durchschaut haben und das für ihre eigenen Zwecke ausgenutzt haben. Und das hat dann völlig unbeteiligten Menschen geschadet, ja. Also wenn jemand aufgrund der verschiedensten Umstände viel anfälliger ist für irgendwelche Verschwörungsmythen, dann würde ich sagen, ist YouTube da nicht ganz unschuldig dran. Und das sollte man auch immer im Hinterkopf behalten. Und deswegen finde ich einfach Rabbit Hole so toll, weil sie das wirklich explizit aufzeigen und kritisch hinterfragen, welche Rolle spielen nicht nur YouTube, sondern so generell Social Media für die Blasenbildung, für die Fähigkeit von Verschwörungsmystikern und Ideologen, ihre Ware sozusagen an den Mann zu bringen und Leute da mit reinzuziehen. Wie nutzen sie das generell aus, dass Leute, bestimmte Menschen vor allem viel anfälliger für sowas sind? Es ist schon, also wirklich bei jeder Folge läuft es einem eiskalt den Rücken runter. Und ich hoffe, dass ihr in dieser Folge nicht eine ähnliche Reaktion habt, denn ich hatte ein sehr, sehr gutes Gespräch mit Michael Blume. Michael ist der Beauftragte für Antisemitismus des Landes Baden-Württemberg, hat seinen eigenen Podcast Verschwörungsfragen, findet ihr auch in den Shownotes, kann ich sehr gut empfehlen. Die Folgen sind so im Dreh von 15 bis 20 Minuten und man kann ihn auch bei doppelter Geschwindigkeit hören. Also ich glaube, ich habe einen Tag gebraucht, um die letzten 15 Folgen hintereinander weg durchzuhören. Da hatte ich natürlich frei, aber so über die Tage verteilt kann man sich das immer wieder mal anhören. Es ist sehr gut, wie er zum Beispiel die verschiedensten Hintergründe von nicht nur Begriffen, sondern auch von den verschiedensten Verschwörungstheorien mal aufgreift. Und ganz am Anfang, deswegen sage ich mal Verschwörungsmythen, erklärt er auch, warum ihnen der Begriff Verschwörungstheorien nicht so richtig genehm ist, sondern warum wir eigentlich über Verschwörungsmythen reden sollten. Und das ist in meinem Gespräch übrigens mit ihm auch Thema. Ich hoffe, ihr habt viel Spaß beim Zuhören, ihr lernt viel und nehmt was mit. Ich hoffe auch, dass er demnächst mal wieder im Podcast ist, irgendwann nach meinen Sommerferien natürlich. Und das Gespräch hört ihr jetzt und danach hört ihr mich wieder. Hallo, Jenny hier. Ich habe heute wieder einen Gast und zwar Michael Blume. Hallo Michael.
Hallo Jenny Günther.
Ich duze übrigens hier in dem Podcast, das hatte ich jetzt noch gar nicht erwähnt, als ich hier das kurze Vorgespräch hatte mit dir. Ich hoffe, das geht in Ordnung. Ich kann das ja danach wieder sitzen.
Du bist die Gastgeberin und in dem Sinne, hallo Jenny.
Willst du dich meinen Hörerinnen und Hörern noch vorstellen, weil die sehen dich jetzt leider nicht?
Ja, mein Name ist Michael Blume, ich bin 44 Jahre alt, Religionswissenschaftler von der Ausbildung her, erst eine Banklehre gemacht und dann noch was Richtiges studiert, bin Vater von drei Kindern und schreibe Bücher und bin in Baden-Württemberg der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, habe auch schon ein paar Sachen erlebt im Leben. Ich bin mal gespannt, was dich interessiert.
Was interessiert mich? Mich würde als allererstes interessieren, inwieweit es dich beeinflusst hat, dass deine Eltern von der BRD freigekauft wurden aus der DDR.
Also es war für mich ein großes Thema. Ich habe mich in meiner Jugend gern als Wossi bezeichnet, weil ich einerseits ja sozusagen hier in Schwaben aufgewachsen bin, im Bibelgürtel rund um Stuttgart. Und auf der anderen Seite sind eben die Wurzeln meiner Familie in dem, was man heute neue Bundesländer nennt, also Magdeburg und Quedlinburg. Und mit meiner Mutter konnten wir auch immer noch mal rüberfahren, mein Vater nicht. Also der war ja in Stasi-Haft gewesen, das heißt, ihm war die Wiedereinreise verboten. Aber wir hatten praktisch unsere gesamte Familie in der damaligen DDR und so habe ich beide Systeme natürlich auch kennengelernt und das hat mein Leben sehr geprägt. Zum einen war es so, dass ich nicht akzeptiert habe, wenn Leute Politik verdrossen waren. Das war hier damals so ein großer Trend. Uns geht so schlecht, wir engagieren uns nicht mehr, es ist uns alles egal. Wo ich gesagt habe, ihr habt
Aber
überhaupt
jetzt nicht
keine
in den
Ahnung.
neuen Bundesländern, sondern da
Nee, nee, das
in
war
Schwaben.
hier hier in Filderstadt, dass dann halt die Kids, ja, ich meine, man kann sie nicht übel nehmen. Für sie war Freiheit normal, Reisen normal, für sie war das alles normal. Und da war so eine, teilweise gab es so eine Jammerstimmung, alles sei schlecht. Und das hat mich sehr geärgert, weil ich ja eben wusste, dass es anderswo noch ganz anders ist, dass es Menschen gibt, die davon träumen, einmal im Leben Italien zu sehen oder überhaupt sich seinen Job aussuchen zu können. All diese Dinge. Das war das eine. Und das andere war eben, das ist ja dann mein Lebensthema geworden, eben die Religion. Ich bin nicht religiös aufgewachsen. Meine Eltern waren Humanisten. Ich wurde auch nicht getauft als Kind und bin hier in einem Gebiet gelandet, wo natürlich die Religion eine große Rolle noch spielt. Und insofern war ich da schon als Kind und als Jugendlicher sehr, sehr fasziniert. Und in einer gewissen Hinsicht bin ich das bis heute.
Aber ich nehme an, dann Katholik und nicht wie alle normalen Leute aus den neuen Bundesländern evangelisch.
Ich
Was
bin
heißt hier
evangelischer
normal?
Christ geworden in der Landeskirche. Nein, also ich muss sagen, ich habe die katholische Kirche mir natürlich auch angeschaut und ich fand sie auch toll, aber für mich kommt es nicht in Frage, in einer Religionsgemeinschaft zu sein, in der Frauen nicht auch alle Ämter haben können. Also das
Oh.
war für mich schon etwas, wir haben Pfarrerinnen und dergleichen, Bischöfinnen und ich finde, wenn es einen Gott gibt, dann ist der für alle Menschen da, egal welche Hautfarbe, egal welches Geschlecht, egal welche Herkunft. Und jetzt bin ich ein glücklicher evangelischer Christ.
Also bitte nicht übel nehmen, auch die Zuhörer nicht. Ich hab's so generell nicht so mit Religion.
Wie gesagt, hatten meine Eltern auch nicht. Also das ist gar kein. Ich bin so
Ja,
aufgewachsen.
deswegen war ich ja so überrascht, als ich dann deinen Lebenslauf mir angeguckt habe und gesehen habe, was aus der DDR und Religionslehre, und das war so,
Naja, Religionslehrer bin ich nicht, Religionswissenschaftler. Also
Wissenschaftler,
ich habe auch
ja,
nicht.
Wissenschaftler.
Genau, ich habe also auch nicht Theologie studiert, das ist quasi die Innensicht einer Religion, sondern Religionswissenschaft. Meine Doktorarbeit war zum Beispiel über Religion und Hirnforschung. Und weißt
Was
du, ich
auch ein
glaube.
bisschen crazy ist, also diese Verbindung von Wissenschaft und Religion dann.
Ja, ich meine, es ist klar, ich wollte wissen, warum glauben Menschen? Also, was ist das? Warum gibt es Menschen, die das gar nicht haben in ihrem Leben und vielleicht auch gar nicht brauchen? Und für andere ist es total wichtig. Also, ich finde, als Wissenschaftlerin, als Wissenschaftler muss man erstmal neugierig sein, bevor man Leute beurteilt, negativ oder positiv. Und vielleicht denke ich im Rückblick, es war ja auch gut so, weißt du, ich hatte ein wissenschaftliches Weltbild. Meine Eltern waren keine Akademiker, wir sind eine Arbeiterfamilie gewesen, aber sie haben mir von klein auf, ich durfte alles lesen, ich durfte jedes Buch, das ich mir gewünscht habe, jede Zeitung, Zeitschrift, sie haben uns, was Bildung angeht, total unterstützt. Und was ich da praktisch erlebt habe, ist, ich habe ein wissenschaftliches Weltbild gehabt und die Religion kam dazu. Ich hatte nie das Gefühl, ich muss mich entscheiden zwischen Biologie und Religion oder so. Ich musste nichts verteidigen, ich konnte einfach entdecken. Und ich glaube, da kommt ein guter Teil dieser Freude her.
Ah, das kommt mir aber bekannt vor. Also das kenne ich auch aus meinem Elternhaus. Was, also keinerlei Einschränkungen, was das Thema Lesen und selber Bilden angeht und sich selber ein Weltbild auch erarbeiten und eigene Erfahrungen machen. Also das Das ist auch etwas, was meine Eltern bei unserer Erziehung, ich habe ja noch zwei Geschwister, sehr hochgehalten haben. Was ich übrigens auch interessant fand, dass du, bevor du angefangen hast zu studieren, Religionswissenschaften und Politikwissenschaften, hast du halt diese Finanzassistenzausbildung bei der Landesbank in Baden-Württemberg gemacht. Kam da so ein bisschen der, sagen wir mal, Ossi durch bei deinen Eltern, so nach dem Motto, Junge, lern erstmal was Vernünftiges?
Ja, auf jeden Fall. Ich meine, du musst dir vorstellen, es war niemand da in meiner Familie, der schon studiert hätte oder so. Ich habe einen Onkel gehabt in Dresden, der da ganz offen war und so, aber der war eben weit weg. Das heißt, ich habe niemanden gehabt, der mir gesagt hat, hey, jetzt komm doch mal an die Uni oder studierst du das oder jenes. Ich hatte auch keine Ahnung, was ich hätte studieren sollen. Und dann macht man hier im Schwäbischen erstmal eine solide Ausbildung. Und Bank galt damals noch als sehr solide. Meine Frau, ich habe ja sehr jung geheiratet, die war in der Bankausbildung schon drin, mit der habe ich gelernt und das hat mich gepackt. Ich habe aber dann auch gemerkt, dass ich in der Bank nicht glücklich geworden wäre. Also das war ja schon vor der Finanzkrise, da gab es so die ersten Umstellungen, wo dann gesagt wurde, diese Produkte verkaufen, jene Produkte verkaufen, Produkte, hinter denen ich selber nicht gestanden bin, die ich selber nicht haben wollte und auch niemandem verkaufen wollte. Und die haben mich dann in die Uni geschickt. Die haben gesagt, ja, der Blume, der geht jetzt mal in die Uni und dann wird er schon normal werden. Ich war so ein Spitzen-Azubi mit einem Einserschnitt, dann durfte man studieren. Aber an der Uni habe ich dann erst recht gemerkt, das ist nichts, womit ich glücklich werde. Und bin dann aus dem Studium der Volkswirtschaft ausgestiegen und in die Religions- und Politikwissenschaft gegangen. Und da bin ich super glücklich geworden. Ich muss sagen, bis heute, es haben mir zwei Sachen sehr geholfen. Das eine war eben meine Frau, die gesagt hat, du, was soll ich mit einem unglücklichen Mann, der vielleicht Geld verdient, aber jeden Tag nicht aus dem Bett kommt, weil er unglücklich ist. Und zum Zweiten hatte ich ein Stipendium von der Konrad-Adenauer-Stiftung und habe da einfach unheimlich viele andere kennengelernt, die genauso wie ich waren. Also auch Nerds, die irgendwie sich halt für alles interessiert haben, aber keine Ahnung gehabt haben, wie man das alles hinkriegt. Und das beides hat mir sehr viel Mut gemacht und so, dass ich nach dem Studium auch gleich die Doktorarbeit rangehängt habe und heute ein wirklich glücklicher, ja, Wissenschaftler bin, der einfach die Freude hat, in dem auch arbeiten zu dürfen. In der Bank wäre ich sicher, wäre ich wahrscheinlich eine ziemliche Niete geworden.
Ja, ich glaube, das kann aber bestimmt der ein oder andere Hörer, die eine oder andere Hörerin auch nachvollziehen. Ich persönlich arbeite ja im öffentlichen Dienst. Auch das ist ja nicht für jeden was. Und ich denke mal, in der Bank geht es ähnlich ab. Sehr restriktive Regeln, sagen wir es mal so. Und wenn man
Ja,
sich so
ich kann
anguckt,
das.
was du noch so machst, ich meine, du hast ja unter anderem geschrieben zum christlich-islamischen Dialog mehrere Kabarettstücke, ein Theaterstück. Und dann zusammen mit einem Hörfunkjournalisten, glaube ich, eine Art biografischer Erzählung. Eine Blume für Zera, Zara. Das
Ja, war
ist
richtig,
deine
ja,
Frau.
genau. Ja, das ist meine Frau, genau.
Und das fand ich dann nochmal ganz interessant, vor allem vorm Hinblick, dass wir jetzt Corona haben. Welche Rolle spielt denn in deinen Augen so Kultur bei der interreligiösen Kommunikation? Also Kultur so als
Ja,
Erleben im
also ist,
Theater und im Kabarett.
genau, also ich glaube tatsächlich, wenn du mich entschlüsseln möchtest, dann hast du ja schon sozusagen, bist du schon auf der ganz richtigen Spur. Da wächst also ein Kind auf zwischen unterschiedlichen Kulturen. Ich bin auf der einen Seite Ossi, und bin es gerne sozusagen, dass ich zum Beispiel diese Neugier, das Interesse für alles, was da draußen ist, erstmal nicht beurteilen wollen, sondern erstmal verstehen wollen. Und auf der anderen Seite dann hier eine ja, evangelisch geprägte Kultur, die unheimlich erfolgreich ist, aber manchmal auch sehr eng sein kann, auch intolerant sein kann. Und dann gab es hier natürlich die Dritten noch, das waren die Migranten, die Muslime. Damals sagte man noch gar nicht Muslime, damals sagte man Türken und Bosnier und so weiter. Und als Jugendgemeinderat bin ich mit denen ins Gespräch gekommen und wollte verstehen, was ist mit euch, wie tickt ihr? Und die dachten wiederum natürlich, ich wäre Christ, weil ja, jede Kartoffel hier wurde für einen Christ gehalten und haben mich dann gefragt, warum wir an Weihnachten Bäume in unsere Zimmer stellen. Das war so meine Einstiegsfrage. Und im Ethikunterricht, ich war ja nicht in Rallye, im Ethikunterricht saß neben mir eben die Sera, ein türkisches Mädchen, die dann auch gleich gesagt hat, naja, sie wird später wahrscheinlich erstmal einen Muslim heiraten. Da dachte ich, okay, das war eine Absage, aber das war ich in dem Alter gewöhnt. Und
Gleich mal
ich
im
habe sie
Korb.
gefragt, ihr habt auch. Genau, also Pubertät, der eine oder die andere wird sich erinnern. Und sie meinte dann, ja, also ich habe sie dann gefragt, ihr habt ja auch so ein Buch und so ein Gott. Mich würde einfach interessieren, wie ihr denkt oder wie ihr glaubt. Und sie hat mich dann eingeladen in Anwesenheit ihrer Schwester. Das hatte alles seine Ordnung. Und so sind wir ins Gespräch gekommen. Sie wechselte die Schule, aber als wir uns ein paar Jahre später wieder getroffen haben, da hatte ich dann den Mut, da war ich dann auch reif genug, um so wie ich bin, einfach auf sie zuzugehen. Ja, und jetzt sind wir über 20 Jahre verheiratet und haben drei Kinder, eine christlich-islamische Ehe, interreligiös. Sie war mit mir natürlich in den neuen Bundesländern, wir waren zusammen in Berlin, wir waren am Checkpoint Charlie. Ich habe mich für die Geschichte ihrer Familie interessiert, sie sich für die Geschichte von meiner Familie. Wir glauben sogar, dass sich unsere Familien so gut verstehen, weil sie vieles gemeinsam haben. So diese Migrationserfahrung im Sinne von Ankommen, Kampf um Anerkennung, Frage, wie ticken die Nachbarn, wann werde ich im Job für voll genommen. Da haben sie viele gemeinsame Erfahrungen gehabt und ja, also ich bin glücklich und ich würde es sofort wieder tun.
Ja, aber trotzdem die Frage nochmal, also welche Rolle spielt, also spielen Kulturschaffende bei der Verständigung zwischen zum Beispiel den Religionen und den Kulturen in deinen Augen? Und glaubst du, das schadet aktuell unserer Gesellschaft noch mehr als sonst, dass wir während Corona-Zeiten praktisch keine Kultur haben?
Ich denke zum Beispiel, was du gerade machst über deinen Podcast, ist auch Kultur. Also ich glaube, dass auch in jeder Krise steckt immer auf der einen Seite natürlich ein Verlust, aber es stecken auch immer Chancen drin. Ich denke zum Beispiel, dass unsere Kultur, wie wir reden, wie wir kommunizieren, wird auch nach Corona anders sein als davor. Ich denke zum Beispiel digitale Formate, auch in meinem Beruf. Ich habe ganz viele Veranstaltungen gemacht, wo ich in Städte und Dörfer gefahren bin, Vorträge gehalten habe. Als der Lockdown kam oder die Ausgangsbeschränkungen kamen, haben wir gesagt, okay, wir machen einen Podcast, Verschwörungsfragen, und haben den auf den Boden gestampft. Und ich glaube oder ich weiß, dass das nicht einfach wieder verschwinden wird. Aber im Grundsatz denke ich, es gibt eben, wir Menschen sind immer Natur und Kultur, jeder von uns. Wir sind keine Festplatte, die man löschen kann. Die Art, wie wir fühlen, wie wir denken, wie wir schmecken, jeder von uns ist durch eine einzigartige kulturelle Biografie geprägt. Und ich möchte mal behaupten, dass wir alle auch Kulturschaffende sind. Also wenn du deinen Podcast machst, wenn deine Eltern mit anderen Menschen sprechen, du hast Geschwister erwähnt, wenn sie ihren Tätigkeiten nachgehen, das ist Kultur. Dass wir uns dazu auch leisten können, dass Leute zum Beispiel Theater, Bücher und so weiter, das finde ich ist ein besonderes Privileg. Ich schreibe ja auch selber Bücher oder du hast erwähnt Kabarettstücke, aber das kommt dann on top. Das ist etwas, was wir noch zusätzlich tun dürfen. Aber Kultur ist für mich die Summe des Lebens. Die Natur ist die Grundlage und darauf entwickelt jedes Menschenvolk, jede Religion, jede Gruppe einzigartige Kultur. Ich bin mir sicher, du und deine Freunde, ihr habt untereinander eine andere, ein bisschen unterschiedliche Kultur geprägt, schon von denen, die drei Straßen weiterleben. Und so wird es bei uns Menschen immer sein. Wir sind auf Vielfalt angelegt.
Da muss ich jetzt gleich mal an den Podcast denken, den ich zusammen mit einigen, sagen wir es mal, Freunden aus Frankfurt mache. Die Art von Kommunikation und Kultur, die wir da teilweise betreiben, weil es dann schon dazu kommt, dass wir uns gegenseitig anschreien. Gut, dass das nicht so viele Leute hören. In dem Podcast hier geht es ein bisschen ruhiger und gesitterter zu. Hier musste ich noch keinen anschreien. Und wie ich gerade mitbekommen habe, ist es schon ganz gut, dass ich dich eingeladen habe und dass wir dieses Gespräch führen können. Bist unglaublich interessant. Würdest du sagen, du bist nicht nur der Beauftragte der Landesregierung gegen Antisemitismus, sondern auch der erste Verschwörungsbeauftragte der Länder in der Bundesrepublik?
Ja, würde ich sagen. Also es war so, ich hatte ein humanitäres Projekt im Irak geleitet. Vielleicht kommen wir ja noch dazu und habe quasi gesehen, wie in der arabischen Welt die Verschwörungsmythen einfach unglaublich stark waren. Und dann komme ich zurück mit meinem Team im Januar 2016. Und im März 2016 hatten wir hier Landtagswahlen. Und unter anderem wurde hier ein Abgeordneter gewählt, ein Arzt aus Bayern übrigens, also nach den meisten Definitionen kein Migrationshintergrund. Der hier dann erzählt hat, ja, genau, der hier dann
Bayern könnten
erzählt
das
hat,
anders sehen.
manche sicher, ja. Und der hat hier in unserem Parlament dann erzählt, ja, die Protokolle der Weisen von Zion sind echt, es gibt die jüdische Weltverschwörung und so. Und damals, 2016, habe ich eben gemerkt, das ist überhaupt nicht weit weg. Das ist überhaupt nicht nur irgendwie in der arabischen Welt. Und ich habe ja gesehen, was das anrichtet, dieser Verschwörungshass. Und da bin ich aktiv geworden schon. Ich hatte vorher schon mit den Religionen zu tun. Ich war Referatsleiter für Beziehungen zu den Religionen und kannte natürlich Juden, Christen, Muslime, die Humanisten, die Bahai, die Buddhisten. Wir haben hier in Baden-Württemberg ja wirklich alles an Religionen da. Es gibt ein wunderbares Handbuch der Religionen in Leipzig zum Beispiel. Da kann man mal reinschauen, was auch in Leipzig schon für eine Vielfalt ist. Und hier ist die natürlich schon viel länger gewachsen. Und da wurde mir aber klar, das ist bedroht. Das Zusammenleben kann blitzschnell auseinanderfliegen. Und da wurde ich dann aktiv. Und als dann 2018 das erste Amt geschaffen wurde, der Beauftragte gegen Antisemitismus, wenn du dich erinnerst, die Bundesregierung hat damals etwas länger gebraucht, sich zu finden. Deswegen waren wir als Land tatsächlich vorher dran, als Land Baden-Württemberg. Da hatten mich die jüdischen Gemeinden beim Ministerpräsident Kretschmann vorgeschlagen, haben gesagt, wir möchten gerne, dass der Blume das macht. Die hatten mich vorher nicht gefragt. Ich habe dann auch gefragt, warum wollt ihr, dass ich das mache? Warum nicht irgendjemand zum Beispiel aus der jüdischen Gemeinde? Und ihre Antwort war, Michael, du bist ein Christ, du bist mit einer Muslimin verheiratet, du bist Wissenschaftler, vielleicht glauben die Leute ja dir. Vielleicht hören sie dir einfach zu und werfen dir nicht vor, du wirst irgendwie übersensibel oder dir geht es nur darum, Kritik an Israel abzubügeln oder so. Und das hat mich so verpflichtet. Und da habe ich das Amt seitdem gemacht. Und du siehst ja, am Podcast heißt Verschwörungsfragen. Ich glaube quasi, dass der Antisemitismus ist eine besonders gefährliche und alte Form des Verschwörungsglaubens. Aber es gibt ja auch Leute, die zum Beispiel an UFOs und Weltverschwörungen glauben und so weiter. Und die Psychologie dahinter, die ist sich schon sehr, sehr ähnlich. Insofern hast du da völlig recht. Man könnte in einem weiteren Sinne sagen, ein Beauftragter gegen Antisemitismus ist immer auch ein Beauftragter gegen Verschwörungsglauben.
Ja, du hast ja auch ein entsprechendes Buch geschrieben, warum der Antisemitismus uns alle bedroht. Und in Vorbereitung auf diesen Podcast habe ich mir dann auch mal so eine Liste von sagen wir mal, Mythen, zu den Begrifflichkeiten kommen wir gleich, rausgesucht. Und natürlich die ältesten Verschwörungsmythen sind zum Beispiel Ritualmordlegenden schon aus dem 12. Jahrhundert, dass Juden halt christliche Kinder opfern würden während des Pessachfestes, oder die Brunnenvergiftung während der Pestzeiten in Europa ist ja die, glaube ich, bekannteste Verschwörungsmythos, den es überhaupt so gibt. Dann alles, was mit Hexen zu tun hat und Hexenverbrennung und Ketzerei. Also wir müssen, ich glaube gar nicht, also Verschwörungen sind fast so alt wie die menschliche Zivilisation an sich. Da könnte man
Richtig.
auch sagen, also Religion an sich ist auch schon so eine Art
Ja,
Verschwörungsmythos.
also ich habe tatsächlich, das kannst du auch schauen, schon 2016 bei Spektrum der Wissenschaft geschrieben, Verschwörungsglauben ist ein religiöses Phänomen. Weil also tatsächlich, wenn du dir das quasi anschaust, mit der Sesshaftwerdung, als die Menschen sesshaft werden, als sie beginnen, Land zu verteidigen, als sie beginnen, auch die Frauen werden den Männern untergeordnet zunehmen. Übrigens in der Bibel die Geschichte von der Vertreibung aus dem Paradies, das ist sogar die richtige Region, Mesopotamien. Also dieses Trauma, dass sich das ganze Leben ändert. Und da hast du als allererstes das Entstehen von Hexenglauben. Also Frauen, die nicht mehr gehorchen oder denen man vorwirft, sie wollen sich nicht unterordnen. Da hast du zum Beispiel den Lilith-Mythos, kommt da auf, Verschwörungstraditionen, die wir haben. Und in einer gewissen Hinsicht kann man sich einfach vorstellen, in einer gewachsenen Religion lernen wir, dass gute Mächte die Welt regieren. Ja, also Gott, auch in der Weltanschauung, Vernunft, Menschenrechte, Wissenschaften. Wir setzen Vertrauen in gute Erzählungen. Im Verschwörungsglauben lernst du dagegen, dass böse Mächte die Welt regieren. Ja, die Ernte geht kaputt, weil die Hexen sie verflucht haben. Und die Krankheit, das muss eine Hexerei gewesen sein. Und dass es im Job nicht läuft, das ist die Schuld von den Juden. Das heißt, da werden quasi böse Mächte werden da angeführt. Und ja, dann hast du natürlich viele Religionen oder kommt es immer wieder vor, die werden dualistisch. Die sagen, wir sind die Guten, die anderen sind die absolut Bösen. Und dazwischen gibt es nur noch die naiven Schlafschafe. Und fertig ist die Laube, fertig ist die Weltsicht. Plötzlich macht alles Sinn, du kommst dir vor wie ein Erwachter, du meinst, du hast alles verstanden, du brauchst nicht mehr studieren, du brauchst keine Wissenschaft mehr lernen. Und dieser Verschwörungsglauben, dieser Dualismus ist letztlich ein religiöses Thema, ja? Du kannst Religion und Mythen positiv leben, aber du kannst auch gewaltig damit abstürzen.
Spricht das ungefähr das Gleiche im Gehirn an, ein Verschwörungsmythos und Religion an sich?
Ja, exakt, das ist so. Es ist sogar so, dass Verschwörungsmythen einen leichten Vorteil haben. Warum? Weil wir von der Evolution her etwas stärker auf Gefahr anspringen. Ja, also jeder kennt das Star Wars, Darth Vader ist einfach interessanter als Luke Skywalker. Ja, das ist einfach, die Bösewichte sind oft so ein bisschen, ja, Batman und Joker. Also wir haben ganz natürlich von der Evolution her reagieren wir auf Gefahrenreize. Wenn du 20 Gesichter präsentierst und eines dieser Gesichter guckt grimmig oder aggressiv, konzentriert sich die Wahrnehmung sofort auf das Grimmige und Aggressive. Das heißt, eine positive Art von Religion oder Weltanschauung, ja, also weiß nicht, wenn du christlich oder buddhistisch oder humanistisch, die muss man lernen. Der Glaube dagegen, boah, die sind gefährlich und die muss ich töten. Der ist sehr viel älter und den hast du schon in Stammeskulturen, den hast du heute zum Beispiel, es werden auch heute noch Hexen verfolgt, Papua-Neuguinea, Afrika, das ist nicht vorbei und der Antisemitismus ist uralt. Also sozusagen von unseren Instinkten her müssen wir den Glauben an das Gute erstmal lernen. Auch an Wissenschaft. Wir sind zur Religion sind wir geboren. Wissenschaft müssen wir lernen.
Ich würde, bevor ich das noch aufgreife, erstmal noch zu den Begrifflichkeiten kommen, sonst verheddern wir uns hier total. Du hast ja gesagt, du magst den Begriff Verschwörungstheorie so nicht. Also versuchen wir uns mal ein bisschen vorzuarbeiten. Was ist eigentlich eine Verschwörung?
Also eine Verschwörung ist eine illegale Absprache zulasten Dritter. Und es gibt natürlich auch Verschwörungen. Ja, also wenn ein Autokonzern an Abgasmotoren rummanipuliert oder ein Geheimdienst illegal Leute abhört, dann sind das reale Verschwörungen.
Und was ist ein Verschwörungsmythos, eine Verschwörungstheorie im Vergleich dazu?
Als
Bevor du mir
Verschwörungstheorie.
erklärst, dass du Verschwörungstheorie als Begriff nicht magst.
Genau, also Verschwörungstheorie stammt ursprünglich aus der Kriminalistik. Im 19. Jahrhundert hat man gesagt, wenn eine Leiche rumliegt, dann muss der Polizist, Polizistinnen gab es ja noch nicht, dann muss der Polizist ausschließen, die Verschwörungstheorie, die Unfalltheorie oder die Krankheitstheorie. Im Englischen Conspiracy Theory. Das macht durchaus noch Sinn. Und den Begriff hat dann 1948 und 45 auch schon Karl Popper, der große Erkenntnistheoretiker, der große Philosoph, aufgegriffen und hat seine Kolleginnen und Kollegen gewarnt und hat gesagt, Vorsicht! Wenn ihr, liebe Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler, wenn ihr eine Theorie aufstellt, wo immer schon feststeht, wer eigentlich der Schuldige ist, dann ist das nicht mehr Wissenschaft, dann ist das Aberglaube. Ja, also die Weisen von Zion, die Imperialisten, die Kapitalisten, zum Beispiel im Marxismus, wenn immer schon feststand, egal was schiefläuft, es ist immer der Kapitalist schuld, dann sagte Popper, dann ist das nicht mehr Wissenschaft. Wissenschaft muss offen sein für verschiedene Erklärungen. Und damit wurde der Begriff Verschwörungstheorie, der eigentlich innerwissenschaftlich gemeint war, aber verallgemeinert. Heute glauben ganz viele Leute, er wäre von der CIA geprägt worden. Die CIA habe den Begriff Verschwörungstheorie geprägt, um von der Ermordung von John F. Kennedy abzulenken. Und jeder, der heute von Verschwörungstheoretiker spricht, steht im Dienst der CIA. Das stimmt geschichtlich nicht, aber es zeigt vor allem, dass dieser Begriff nicht nur unscharf ist, sondern auch noch verbrannt ist. Zum Beispiel sagen Leute dann, ja, Herr Blume, wenn ich aber doch sage, es gibt echte Verschwörungen, bin ich dann auch ein Verschwörungstheoretiker? Sage ich, ja, natürlich gibt es echte Verschwörungen. Und das ist ja genau das. Dafür haben wir Gerichte, dafür haben wir Medien, dafür haben wir parlamentarische Untersuchungsausschüsse, dafür haben wir Staatsanwälte, um echte Verschwörungen dingfest zu machen. Und das aus all diesen Gründen finde ich den Begriff Verschwörungstheorie ist einfach so irreführend und er bringt die Leute durcheinander.
Ja, jetzt hab ich das erste Mal verstanden, was du damit meinst. Warum man Verschwörungstheorie und Verschwörungsmythos auseinanderhalten sollte. Aber auch interessant, dass es einen Verschwörungsmythos um eine Verschwörungstheorie gibt.
So ist es. Und ein Mythos ist eine Erzählung, mit der wir uns in der Welt orientieren. Ja, also zum Beispiel, indem wir über Heiliges oder Unheiliges sprechen. Ja, also wenn wir irgendwie ja, Gott, Engel, Dämonen, aber auch Mythen, zum Beispiel das Humanum, die Wissenschaften, die Vernunft, das sind ja alles Dinge, die wir nicht tatsächlich messen können oder so, sondern das sind menschliche Konstruktionen, mit denen wir uns die Welt ordnen und zu denen wir Erzählungen haben. Wenn wir Vernunft sagen, dann denken wir an ein aufgeklärtes Denken, denken an Immanuel Kant und so weiter. Wenn wir Menschenrechte sagen, keiner von uns kann genau sagen, wie viele Menschenrechte es jetzt gibt, ob 16, 18 oder 275, weil wir darunter ein Konzept verstehen, das wiederum mit Würde zu tun hat. Also wir alle brauchen ja Mythen und wir alle verwenden Mythen und Symbole, um uns in der Welt zu orientieren. Also das sind zum Beispiel Geschichten über Götter und Teufel und Dämonen oder meinetwegen auch Außerirdische oder Erleuchtete, besondere Politikerinnen, Politiker, ja, hier Luxemburg und wenn dann ja, Liebknecht Marx, das waren ja auch Sachen, die zum Beispiel in der DDR dann sehr groß geschrieben wurden, wo man gesagt hat, wir sind aufgeklärt, aber natürlich gab es da auch Mythologien, Feiern, Feste, Rituale, Symbole. Und heute gibt es ganz viele, die uns, hoffe ich, alle verbinden. Vernunft, Menschenrechte. Das heißt, Mythen und Symbole brauchen wir. Und die Frage ist jetzt aber immer, und das ist die, worauf es mir ankommt, welche Mythen und welche Symbole tun uns gut und welche ziehen uns runter? Und ein Verschwörungsmythos ist eine Erzählung, die dich genau in diesen Dualismus führt. Die sagt, du bist gar nicht schuld, du bist nicht verantwortlich, du hast eh nichts zu melden, sondern diese mächtigen Superverschwörer, die kontrollieren alles. Du bist absolut gut, du musst an dir selber gar nichts mehr ändern, sondern an allem Übel sind die schuld. Und wenn du das einmal glaubst, dann rutschst du ein in eine Weltsicht voller Angst, voller Hass. Du entwickelst dich auch selber nicht mehr weiter, weil an allem sind ja die anderen schuld, die vermeintlichen anderen. Und ob das jetzt der Satan ist, ob das die Juden sind, ob das die Lügenpresse ist und so weiter. Durch Verschwörungsmythen stürzen wir ab, weil wir eben dann nicht mehr unterscheiden können, was ist eine reale Verschwörung oder was ist eine berechtigte Kritik, die man ja durchaus anbringen kann und muss, und was ist tatsächlich der Glaube an ein weltumfassendes Böses. Ich habe mit Leuten zu tun, die 10, 15 Jahre im Verschwörungsglauben drin sind. Ich kann dir sagen, die sind fertig. Die glauben wirklich. Ich hatte eine, die hat den Ausstieg geschafft, die hat mir gesagt, sie ist bei Sonnenschein, hat sie sich nicht mehr aus ihrer Wohnung getraut, weil sie wirklich geglaubt hat, die Flugzeuge lassen Gift vom Himmel regnen, also Chemtrails. Wir können darüber lachen als aufgeklärte Leute, aber sie hat das wirklich geglaubt. Sie hat Tage und Wochen zu Hause verbracht, weil sie gedacht hat, sie wird vergiftet da draußen. Also wie sich das anfühlt, Verschwörungsglauben, das weiß man leider erst, wenn es zu spät ist. Am Anfang denkt man, jetzt habe ich es gecheckt, jetzt bin ich ein Erwachter, jetzt habe ich die rote Pille genommen, jetzt weiß ich Bescheid. Da fühlt sich das cool an und dann wird es richtig übel.
Ist man dann in so einer Art Verschwörungsideologie gefangen?
Verschwörungsideologie ist es dann, wenn du dein Weltbild abgedichtet hast. Also du glaubst, jetzt hast du das Feindbild, jetzt weißt du, wer schuld ist. Ja? Also die Illuminaten, die Juden, die Zionisten, die Merkel, der Trump. Egal wer, du hast dich auf ein Feindbild festgelegt und alles, was dir noch widerspricht, ja, also selbst wenn jemand, den du liebst, dir widerspricht und sagt, du, das ist nicht so, dann sagst du, okay, dann bist du Teil der Verschwörung. Dann bist du in einer Verschwörungsideologie. Es gibt keinen Weg mehr raus. Sie ist abgedichtet. Ja, und das zum Beispiel hast du im Religiösen, ja, wenn Leute dann gesagt haben, hier die Ketzer verbrennen, ja, die Ketzer, die bedrohen Gott, aber das hattest du zum Beispiel auch im Marxismus, wenn es dann geheißen hat, ja, da wurden dann Leute verhaftet wegen minimalen Abweichungen von der Lehre. Denk nur zum Beispiel Stalinisten gegen Trotzkisten, ja, die sich dann gegenseitig an die Gurgel gegangen sind. Wunderschön in Leben des Brian, ja, die Volksfront von Judäa und die judäische Volksfront. Also jede Art von Religion oder Weltanschauung kann auch daran zerbrechen, dass sich die Leute dann gegenseitig als Verschwörer betrachten. Und das hat unheimlich vielen Menschen das Leben gekostet.
Glaubst du, solche Leute wie zum Beispiel Attila Hildmann oder Xavier Naidoo oder Sido sind Verschwörungsideologen? Glauben die da wirklich dran oder ist das so eine Masche, um andere Menschen, die vielleicht für Verschwörungsmythen, Ideologien einfacher, also die dem aufgeschlossener sind, sagen wir mal, da leichter zu manipulieren sind, dass die daraus Geld ziehen? Also solche Leute wie Hildmann und Xavier Naidoo.
Also die meisten glauben es schon. Es ist auch so, dass das auch sogenannte mit autoritären Persönlichkeitseigenschaften zusammenhängt. Etwas, was in den ersten beiden Lebensjahrzehnten vor allem passiert, wenn du aufwächst, unsicher gebunden, wenn du Gewalt erfährst, wenn du Probleme hast mit deiner Identität, mit dem Weltverhältnis, dann lässt du dich später leichter einreden, dass die ganze Welt tatsächlich von bösen Mächten beherrscht wird. Deswegen können auch Leute mit einem Doktor- und einem Professorentitel, die also hochgebildet sind, können trotzdem abstürzen da rein. Das hängt also, und es sind häufiger Männer betroffen. Wenn du dir jetzt anzählst, wen du gerade anschaust, wen du gerade aufgezählt hast,
Das könnte ja Zufall sein.
ja, nee, also ist tatsächlich, Frauen haben wir stärker im Bereich Esoterik. Aber bei Männern ist tatsächlich dieses, was du Verschwörungsideologie genannt hast, was ich auch so nennen würde, also dieses Festlegen auf ein Feindbild, ja, und den müssen wir, das ist eine stärkere Männerkiste.
Ist das vielleicht so ein Problem? Also, Nichts gegen Männer an sich, aber wenn Männer vielleicht das Gefühl haben des Kontrollverlusts, weil die Gesellschaft ihnen einredet, sie müssen alles unter Kontrolle haben und wenn irgendwas nicht stimmt, dann sind entweder sie schuld, aber sie gestehen sich vielleicht nicht ein, dass, also sagen wir es mal so, wir haben jetzt Corona. Viele Menschen verlieren die Kontrolle über ihr Leben aus Gründen, für die sie nichts können. Und das muss man dann auch akzeptieren. Aber manchen fällt es halt schwerer, das zu akzeptieren als anderen. Und ich will nicht sexistisch sein, aber mir kommt es oft so vor, dass Männer mit Krisen nicht so gut umgehen können wie Frauen.
Ja, das ist so. Und ich würde dir da zustimmen und das sage ich auch als Mann. Eines der Probleme ist, dass wir seltener gelernt haben, über unsere Gefühle zu reden. Also selbst zum Beispiel im Irak, in den Flüchtlingslagern, haben wir eine höhere Suizidrate unter den Männern, weil sie damit nicht klarkommen im Flüchtlingslager. Sie können plötzlich nichts mehr machen, sie konnten ihre Familie nicht beschützen. Ihr gesamtes Selbstbild wird in Frage gestellt. Das ist zum Beispiel etwas, wo man dann sieht, da kommen Männer weniger mit klar. Ich habe das drastisch erlebt einmal bei einer Veranstaltung. Da hatte ich also auch, das war noch vor Corona, über Antisemitismus und Verschwörungsmythen gesprochen. Und dann wartete ein Mann, bis alle anderen gegangen sind. Also das war quasi, ich spreche danach noch mit den Leuten. Und der kam mit Tränen in den Augen auf mich zu und sagte, er ist Ingenieur. Man hat ihm sein ganzes Leben lang eingebläut, das finde ich auch interessant, eingebläut, alle Probleme mit Technik zu lösen, mit Logik und Technik. Und jetzt würde ich herkommen und von ihm verlangen, er soll über seine Gefühle reden. Für den lag es näher, an UFOs und Reichsflugscheiben und so weiter zu glauben. Ja, damit hat er seine Probleme sozusagen erklärt, anstatt sich dem eigentlichen Kampf zu stellen, nämlich dem, was ist mit dir selber los? Der hat immer funktioniert, war im Job erfolgreich und dann geht er in den Ruhestand und plötzlich funktioniert sein Selbstbild nicht mehr und dann ist er am Computer versagt. Und das ist sozusagen, und viele, denen geht die Familie kaputt, denen gehen Freundschaften kaputt, die igeln sich dann da ein. Ich nenne das also ein stahlkaltes Gefängnis, in dem man landen kann. Und ja, das trifft häufiger Männer, nicht weil wir ja, Männergrippe so gerne haben oder so, sondern schlicht und ergreifend, weil eben Mythen, da geht es um Gefühle. Und die eine Sache, die man uns nicht so richtig beigebracht hat, vielen von uns, die auch ich erst lernen musste, ist es eben auch über Gefühle zu sprechen.
Was kann denn Politik da ganz konkret tun in so einer Situation? Also, das ist ja hier ein Politik-Podcast und ich frage mich immer, wir sind in einer unglaublichen Krise. Deutschland scheint da noch ganz gut bei wegzukommen, wenn man sich das mit Amerika gerade anguckt, was alleine die Arbeitslosenzahlen da angeht, die steuern auf eine riesige Katastrophe zu. Aber selbst in Deutschland, in Europa gibt es ja um Corona herum noch jede Menge Folgen, mit denen wir umgehen werden müssen. Und das alles, was du angesprochen hast, der Kontrollverlust über das eigene Leben, die Auswirkungen auf Familie und Freundeskreis und wie man sich dann selber einigelt, darauf muss ja auch irgendwie reagiert werden. Also kann Politik darauf überhaupt reagieren und wenn ja, wie?
Also sie kann sehr viel tun. Ich hatte auch schon letztes Jahr im Landtag bei uns im Parlament einen Bericht eingebracht, Antisemitismusbericht mit 74 Handlungsempfehlungen, beginnt bei Bildung, geht über Integration, Strafverfolgung, Justiz, internationaler Austausch, interreligiöser Austausch, interkultureller. Also da ist ja schon viel möglich. Letztlich ist es aber natürlich auch so, dass wir da auch immer bei uns selber anfangen müssen, weil du hast das richtig gesagt. Also mit Kontrollverlust, ja, zum Beispiel bei mir war das ja auch so. Von einem Tag auf den anderen bricht alles zusammen und alle Planungen, die wir gemacht haben und auch Reisen und alles möglich war alles weg. Und stattdessen haben wir drei Kinder zu Hause und meine Frau arbeitet in einem systemrelevanten Bereich, sodass wir also klar war, sie muss ins Büro. Und wir haben es dann so organisiert, dass ich mich vormittags um die Kinder kümmere und sie am Nachmittag, sodass wir jetzt zum Beispiel auch sprechen können.
Sag ihr mal Dankeschön.
Also wir mussten da auch einfach reagieren. Und es ist natürlich, ist das eine echte Herausforderung. Und da ist zum Beispiel schon mal eine Sache, dass man auch tatsächlich auch Politikerinnen und Politiker, das ist dafür werbe ich immer, dass wir auch die Gefühlsebene ernst nehmen, ja. Dass wir eben verstehen, dass wir alle Menschen sind. Wir sehen es jetzt auch gerade, Wissenschaftler sind auch Menschen, die zerlegen sich auch mal in der Öffentlichkeit. Dass wir so miteinander umgehen, dass wir vielleicht auch mal verstehen. Ich will es mal so sagen, ich weiß nicht, ob du diesen Clip gesehen hast von dem Alfons Blum, von diesem Rentner, der seine Frau nicht besuchen konnte.
Oh, das fand ich
Das,
schlimm.
Genau, das fand ich, das war so genau das. Dieser Mann hatte ein echtes Anliegen. Und zwar ein, dass man, wenn man nicht ein völlig kalter Mensch ist, kann man verstehen, dass dieser Mensch wirklich, den müssen, der muss wieder zu seiner Frau dürfen. Die sind gemeinsam durch ein ganzes Leben gegangen. Der leidet, wenn er sie wochenlang nicht sehen darf.
Vielleicht
Und
erkläre ich das
während.
nochmal kurz, weil vielleicht haben einige den Clip nicht gesehen. Herr Alfons Blum war auf einer Anti-Corona-Demo, soweit ich das mitbekommen habe, und hat da erzählt, warum er da war. Und er möchte halt gerne, dass die jeweiligen Pflegeheime auch wieder aufmachen, damit er seine Frau besuchen kann. Und er hat dann geweint, weil er sie so lange nicht gesehen hat. Und wenn man darüber redet, dass es diese Corona-Demos, da gehen ja nur Verrückte hin, die nicht wissen, worum es geht, und dass das alles irre Verschwörungstheoretiker sind. Ja, so einfach ist das halt nicht. Da gehen auch solche Leute hin wie Herr Blum, die ein echtes Bedürfnis haben, ihre Familienangehörigen wiederzusehen.
Ganz genau. Und du hast das dann bestimmt auch gesehen. Und er wird dann niedergebrüllt von einem anderen, dem es gar nicht darum geht, tatsächlich das Problem zu lösen, dass dieser Mann wieder zu seiner Frau kann, sondern dem geht es darum, hier Lügenpresse, Merkel, wenn du öffentlich-rechtliche Medien anschaust, hast du schon die Kontrolle über dein Leben verloren. Und das ist genau der Unterschied, den ich meine. Dieses Geschrei und diesen Hass, okay, da muss man dann sich dann auch abgrenzen. Aber das, was der Herr Blum wollte, das war ein völlig berechtigtes Anliegen. Und so muss, glaube ich, müssen wir versuchen, in der Politik zu arbeiten. Immer wieder zu gucken, was sind berechtigte Anliegen und Dinge auch erklären und sich auch Zeit nehmen. Ich war ein Fan von Angela Merkel zu Zeiten, als es noch kaum jemand war und habe sie unterstützt und so. Und ich will aber auch sagen, dass es eine Aufgabe von Politik ist, auch Dinge einfach zu erklären und nicht sozusagen so durchzuregieren, dass die Menschen das Gefühl haben, sie können es nicht nachvollziehen. Das ist, glaube ich, unsere Aufgabe und auch einer der Gründe, warum ich zum Beispiel jetzt auch gerade zur Verfügung stehe. Ich denke eben, man kommt durch eine Krise am besten dann durch, wenn alle Seiten einfach erkennen, wir haben es mit Menschen zu tun. Und weder Politiker sind perfekt und Bürgerinnen sind nicht perfekt und Wissenschaftler sind nicht perfekt und Polizisten machen Fehler. Und am Ende des Tages ist aber die Frage, kommen wir da gemeinsam durch oder brüllen wir uns nur noch an?
Ja, jeder hat mal einen schlechten Tag. Jeder ist mal pampig. Das Problem ist, dass die meisten das nicht respektieren. In der Sicht, dass man vor allem von Politikern mehr erwartet, zum
Ja.
Beispiel. Was
Und
ja
ich
in
kann dir
Ordnung ist,
sagen,
aber man darf an zweiter Stelle halt nicht vergessen, ja, ist auch ein Mensch. Der kann auch mal
und
einen
das ist ja,
schlechten Tag haben.
weil du ja einen Politik-Podcast hast, also da kann man ja, dann nehmen wir das Thema gerne auch ein bisschen auf, weil, was ich meine, ich bin jetzt im Staatsministerium, arbeite ich jetzt seit 2003, also ich habe angefangen als halber Referent, Referent mit einer halben Stelle und bin jetzt eben als Beauftragter beim Ministerpräsidenten angesiedelt. Ich habe wirklich die ganzen Stationen durchgemacht. Und zum Beispiel damals, als ich angefangen habe, gab es noch Halbjahrespläne. Da lacht heute jeder drüber. Es gibt keine Halbjahrespläne mehr, weil kein Mensch mehr weiß, was nächste Woche los ist. Es war damals, es gab Redaktionsschluss, dass man Meldungen bis 18 Uhr an die Zeitungen gesandt haben musste. Gibt es heute nicht mehr. Heute tickert es den ganzen Tag. Wenn heute ein Politiker nicht innerhalb von einer halben Stunde antwortet, dann ist das Thema rum, weil sich schon andere dazu geäußert haben. Es gab viel mehr Privatsphäre. Man jetzt zum Beispiel, jetzt Corona-Zeit. Ja, wenn ich mich jetzt mit Freunden treffen würde, draußen irgendwo zum Grillen und irgendjemand macht ein Foto und sagt, hier der Blume, der hält sich selber nicht an die Corona-Verordnung, ja, dann kann ich morgen einpacken. Gibt keine Bereiche mehr, in denen man sich noch zurückziehen kann. Gleichzeitig weiß hier jeder, dass ein Kreissparkassendirektor mehr verdient als eine Bundeskanzlerin. Also wir haben inzwischen einfach auch das Problem, dass sich ganz viele Leute überlegen, ob sie dann Politik auch überhaupt noch machen sollen. Und ich will also jetzt nicht sagen, das ist alles schlecht, es ist super und es macht Sinn. Und in der Bank wäre ich, wie gesagt, nie so glücklich geworden. Aber ich will eben auch sagen, am Ende des Tages sind es Menschen. Und ich habe Regierungen erlebt von CDU, FDP, von Grünen, SPD. Gerade haben wir Grüne, CDU. Und ich sage jetzt mal einfach, im Schwäbischen gibt es dieses schöne Wort, es gibt überall Sotte und Sotte. Ich habe keine Partei und keine Gruppe jemals erlebt, übrigens auch keine Religion und kein Volk und keine Weltanschauung, die nur aus guten oder nur aus schlechten Menschen bestanden hätte, sondern eigentlich war es immer eine Mischung. Und das einfach auch anzuerkennen, das ist also, wäre schon Realismus. Der Druck und Stress, unter dem Politik heute arbeitet, das macht Spaß, aber du wirst auch süchtig danach. Und schaut euch mal an, jetzt hier Gerhard Schröder, was er jetzt gerade hier für Auftritte hinlegt, da denkt man sich auch, hey, komm, ja, aber nicht mehr in der Öffentlichkeit vorzukommen, damit muss man halt auch erstmal klarkommen, wenn man das jahrzehntelang gemacht hat.
Ja, ich stelle mir das mal schwierig vor. In meinem Podcast ist das Argument immer, ja, Landesebene, Bundesebene Politiker zu sein, das gibt immer den Eindruck, dass man da besonders wichtig ist. Aber die 10 Leute, die permanent in der Öffentlichkeit stehen, sind halt 10 Leute. Und der Bundestag besteht aktuell aus 700 Leuten, die jeder einen ganz anderen Job macht. Und man kann gar nicht nachvollziehen, wie viel Arbeit da in so manchem Gesetzesentwurf drinsteckt eigentlich, was das alles bedeutet. Und dass dann unterm Strich nicht zwangsweise immer viel rauskommt. Ich appelliere ja immer an meine Hörerinnen und Hörer, mischt euch kommunalpolitisch ein. Ja? Gebt den Kommunen mehr Geld. Die regeln dann sehr, sehr viele Dinge auch vor Ort, auch was zum Beispiel die Klimapolitik angeht. Auf Bundesebene haben wir immer noch kein Strukturwandelgesetz. Letzte Woche hatte ich ein Gespräch mit einer Bürgermeisterin aus Spremberg im Herzen der Lausitz. Die wartet da drauf, die wartet auf das Geld, um die entsprechenden Strukturwandelsachen auch anstoßen zu können, zusammen mit ihren 60 Kolleginnen und Kollegen aus der Region. Gleichzeitig haben wir halt eine Diskussion auf Twitter, unter anderem bei Fridays for Future, die wollen Klimawandel und keine Kohle mehr. Und dann sage ich immer, ja, super. Aber fordert doch mal dieses Strukturwandelgesetz. Fordert doch mal, dass die Kommunen mehr Geld bekommen. Also alleine zu sagen, wir müssen was gegen den Klimawandel tun, reicht halt nicht mehr. Sondern du musst auch kommunalpolitisch dich engagieren und nicht sagen, also wir wollen in den Bundestag, wir wollen in den Landtag. Die echte Arbeit ist noch schlechter bezahlt und findet auf kommunaler Ebene statt in der Freizeit. Und
ganz genau.
Und den Leuten, also ich möchte, um ehrlich zu sein, mit einigen Kommunalpolitikern auch nicht tauschen müssen. Weil sie sich wirklich den Zorn unter anderem der Bürgerinnen und Bürger, vor allem von AfD-Leuten, dann immer direkt abholen dürfen für Sachen, für die sie gar nichts können teilweise.
Ja, also ich war auch Gemeinderat. Ich bin damals direkt gewählt worden als junger Mann, ein bisschen überraschend. Und das war dann auch so, als unser zweites Kind geboren war, es ging einfach nicht mehr. Ich musste das Amt dann niederlegen, weil man ist so viele Abende unterwegs, man ist am Wochenende unterwegs, man soll immer vorbereitet sein, man soll die Akten gelesen haben. Und letztlich ist es genau, wie du eben sagst, meines Erachtens beginnt Demokratie in der Kommune, sie beginnt vor Ort. Wir hatten hier zum Beispiel, oder wir haben einen Jugendgemeinderat und jetzt ist aber genau das war bei mir im Antisemitismusbericht, deswegen ganz vorne, haben leider nur wenige verstanden, der Medienwandel.
Ja, das Kommune, wollte ich nämlich auch noch fragen.
Genau.
Das hängt ja auch mit dem ganzen Thema Verschwörungstheorien zusammen. Ich meine, wir haben jetzt eine Situation, Corona. Da ist es sehr erstaunlich, wie ich finde, dass doch die Gesellschaft so reagiert hat, dass viel auch auf Virologen gehört wird. Also alleine dieser Podcast von Herrn Drosten, Herrn Kekulé. Auf den Streit will ich gar nicht eingehen. Oder wer der bessere Virologe ist, es spielt eigentlich für mich keine Rolle. Ich freue mich ja schon, dass diese Experten entsprechend zu Wort kommen und auch rezipiert werden. Auf der anderen Seite haben wir halt, da ging ja dieser Streit zwischen Drosten und Kekulé los, die Bild-Zeitung, die auf eine Art und Weise einen Virologen angefragt hat, eine Stunde bevor der Artikel rauskommen sollte, und mit einer entsprechenden Entwicklung des Artikels, der Inhalt des Artikels stand schon fest, die wollten halt noch einen O-Ton und Herr Drosten hat nicht mitgespielt. Und dann ist für mich immer diese Frage, welche Rolle spielen eigentlich Medien? Also alte Medien, sagen wir es mal in Anführungsstrichen. Welche Rolle spielen die neuen Medien, soziale Netzwerke, alles, was mit dem Internet zu tun hat, auch in diesem Themengebiet Verschwörungsmythen? Weil ich habe nämlich das Gefühl, das, was du vorhin erwähnt hast, dass ein bayerischer Arzt 2016 dann auf einmal im Landtag stand und von den Weisen von Zion sprach, diese Leute waren ja schon immer da. Sie haben sich auch weiter kommunikativ unterhalten, vor allem im Internet, und können sich da in ihrer eigenen kleinen Blase einkerkern und kommen da auch nicht mehr raus. Und jetzt ist es halt auf einmal so, dass die AfD diesen Menschen teilweise auch politische Ämter und Öffentlichkeit darstellt. Also welche Rolle spielen Medien in diesem ganzen Komplex?
Deswegen, also der Untertitel von meinem Buch, du hast das hier erwähnt, ja, warum der Antisemitismus uns alle bedroht, ist tatsächlich, wie neue Medien alte Verschwörungsmythen befeuern. Wir hatten das übrigens immer wieder, wenn neue Medien aufgekommen sind. Also der Hexenglauben zum Beispiel eskaliert mit dem Buchdruck. 1486, der Hexenhammer, da ist Martin Luther gerade 2 Jahre alt, da erscheint der Hexenhammer. wo Juden und Frauen vorgeworfen wird, sie machen den Hexensabbat und töten christliche Kinder und machen aus denen Hexensalbe. Das ist genau das, was wir heute im 21. Jahrhundert mit Adrenochrom wieder haben, was der Xavier Naidoo erzählt. Oder 20. Jahrhundert, die elektronischen Medien, Radio und Film, die nutzen in den USA die Rassisten und in Deutschland die Nazis. Ja, in den USA wird der Ku Klux Klan neu gegründet, nachdem ein Kinofilm, Birth of a Nation, in den Kinos gelaufen ist. Die Nazis nutzen Radio und Film, um die Demokratie zu zerschlagen und kaputt zu machen. Deswegen übrigens hat man danach den öffentlich-rechtlichen Rundfunk eingeführt. Das war eine direkte Reaktion auf den Zusammenbruch des Weimarer Mediensystems. Und jetzt haben wir wieder so eine Situation. Und ich liebe das Internet. Ich hätte, hoffe ich, auch den Buchdruck geliebt damals. Für Nerds ist das eine absolute Freude. Der Punkt aber ist eben, wie du auch sagst, es ist natürlich auch verführerisch. Ich kann das für die edelsten und tollsten Sachen verwenden. Wir haben ja hier gerade auch einen Podcast, wo man über alles Mögliche diskutieren kann, über Politik, über Wissenschaft. Aber du kannst natürlich auch, du könntest deinen Podcast genauso machen, indem du Leuten Verschwörungsmythen andrehst und damit Geld verdienst. Ja? Und ihnen sagst,
Keine
hier.
Angst, Herr Höcke hat ja auch einen eigenen Podcast bei Spotify. Oder
Genau, also das.
Herr Sellner da aus Österreich da.
So ist es, genau. Jeder kann das jetzt nutzen oder Kollegah, jetzt mal im Bereich Rap oder so etwas. Es gibt niemanden mehr, der das stoppen kann. Und die Leute können sich jetzt, sie können ihre Zeitung abbestellen, können die Tagesschau nicht mehr gucken und können sich dann völlig in ihre eigene Blase zurückziehen, in jede Richtung. Die einen sammeln dann Vasen und die anderen glauben, dass die Rothschilds den Bill Gates finanzieren und jetzt die Kinder zwangsimpfen wollen und so weiter. Also da kannst du in jede Richtung jetzt abdriften. Und das war schon immer so. Wie gesagt, wenn du hast im 11., 12. Jahrhundert in Europa praktisch keine Hexenverfolgungen. Du hast sie zwischen dem 15. und dem 18. Jahrhundert. Und das sind solche Entwicklungen. Und wenn ich das nur ganz kurz noch sagen darf, weil mir das einfach wichtig ist, weil du selber darauf Bezug genommen hast, schau dir die Rolle von Lokalmedien an. Die Bürgermeisterin, der Gemeinderat, der Verein, die Kirchengemeinde, all deren Tätigkeiten, alles, was sie tun, was klappt, was vielleicht auch mal nicht klappt, kommt in der Lokalzeitung. Und genau die verschwinden. Im Internet, meine eigenen Kinder sehen im Internet Trump, Bolsonaro, Erdogan, Putin, vielleicht mal Merkel und Macron, aber ihr eigenes Leben, ihre eigene Kommune, ihr eigenes Umfeld kommt da drin nicht vor. Wenn ich ihnen sage, hey, mach doch auch mit beim Jugendgemeinderat, dann sagen die, was, das, ja, Kommunalpolitik
Gibt's da was?
verschwindet. Ja, und das ist so, ich glaube auch bei Fridays for Future, die ich großartig finde und wo ich mich sehr ärgere, dass die, weil sie sich vernünftig verhalten, ja so wenig gerade gehört werden. Aber es ist sozusagen das globale Thema Klimawandel und du hast offensichtlich versucht zu sagen, ja, aber all politics are local. Jeder Umwandlung beginnt erst einmal in der Kommune und das kann in einer Region, die zum Beispiel vom Kohleabbau lebt, kann die Sache eine ganz andere sein wie in einer Region, die vielleicht wo vielleicht Maschinen und Solarzellen hergestellt werden.
Ja,
Das heißt, ich muss
vor allem ist das ja so wichtig, weil die Bürgermeisterin Frau Herrntier ja ein echtes Anliegen hat. Sie weiß, dass die Kohle keine Zukunft hat. Sie will aber eine Zukunft für ihre Gemeinde und die sieht sie in dem Strukturwandel. Ich sehe da sehr viel Synergieeffekte zwischen dieser doch älteren Generation, die auch eine Zukunft aufbauen will für die zukünftigen Generationen und der Generation, die diese Zukunft besonders wichtig ist, weil sie betrifft.
Ganz genau. Hat sie dann Reaktionen bekommen auf den Podcast mit dir?
Ah, nein, es gab bisher
Ja,
noch
siehst
keine.
du, weil
Es
ich
haben
hoffe, dass.
aber einige gehört, also.
Ja, weil ich hoffe eben, dass wir neue Medienformen finden, dass wir die alten erhalten können. Wenn niemand mehr von der Gemeinderatssitzung berichtet, wenn niemand mehr von dem berichtet, was Vereine, was Unternehmen, was Leute an Gutem tun, dann ist klar, dass die Leute, du hast es vorher Kontrollverlust genannt. In der Psychologie nennen wir das Verlust an Selbstwirksamkeit. Wenn ich das Gefühl habe, ich kann an dieser Welt nichts mehr verändern, die da oben machen Politik und ich habe damit nichts zu tun, dann entsteht diese Wut. Dann entsteht das, was Verschwörungsgläubige abgreifen können. Deswegen ist es auch ganz klar, betrifft es zum Beispiel die neuen Bundesländer, aber auch die südlichen Bundesländer. Du hattest die großen Anti-Corona-Demos zum Beispiel in Baden-Württemberg. Uns geht's gut. Wirtschaftlich ist hier alles klasse. Aber es gibt hier eine starke Tendenz, dass man sagt, ja, die da oben in Berlin, die sind so weit von uns weg, die wollen immer nur Kohle von uns, aber die respektieren uns gar nicht. Die finden, wir sind Waldschrate, die Autos zusammenschrauben. Ja, so wie die Bayern Laptop und Lederhosen und die neuen Bundesländer sind alle Wutbürger und
Ja,
dann entsteht.
Pegida, bei Pegida habe ich das ähnlich gehört.
Ja, genau. Also darauf bauen die auf. wenn es sozusagen nicht gelingt, in Baden-Württemberg, wir sind ja das einzige Bundesland, das es jemals geschafft hat, sich zusammenzuschließen durch eine Volksabstimmung, Baden und Württemberg. Und ich achte darauf, dass ich die Hälfte meiner Arbeit, meiner Termine und so weiter in Baden bin. Als wir die Bund-Länder-Kommission zu Besuch hatten, der Antisemitismusbeauftragte, habe ich gesagt, wir gehen jetzt nicht nach Stuttgart, wir gehen nach Heidelberg. Warum? Weil wir müssen eben gucken, wo sind die Menschen? Wenn du nur aus der Hauptstadt herausguckst, deswegen haben größere Demokratien wie Deutschland, wie Frankreich, wie USA, haben viel mehr Probleme mit Populismus wie eben kleinere Demokratien, weil die Leute natürlich das Gefühl haben, die sind weiter weg. Immerhin haben die Anti-Corona-Demonstranten hier einen richtigen Bock geschossen. Die haben nämlich gleich mal den Ken Jebsen eingeladen aus Berlin, also so ein wegen Antisemitismus gefeuerten Radiomoderator. Und der hat dann zwar seine Fans dabei, aber ganz viele Leute haben gesagt, super, jetzt demonstrieren wir und die holen gleich wieder einen Berliner, der uns erzählt, wie die Welt funktioniert. Also damit haben sie sich selber richtig ins Knie geschossen.
Sehr gut. Immer, immer solche Sachen auch nutzen, ja. Immer schön gerne sich selber dann auch unterwandern, sagen wir es mal so. Die Zeit läuft uns davon, aber ich wollte zum Schluss noch zu deinem Podcast kommen, damit wir das mal ein bisschen sozusagen zusammenbinden mit einer schönen Schleife. Wie bist du denn eigentlich darauf gekommen, im Rahmen von so einem Podcast Aufklärung zu betreiben, was Verschwörungstheorien angeht?
Es war einfach so, dass mir natürlich klar war, ich habe ganz viele Veranstaltungen gemacht, in Schulen, Bürgersälen und die Leute waren interessiert. Aber wer kommt zu einer Veranstaltung, wenn er nicht muss? Das heißt, es war mir klar, die Leute, die schon so halb drinstecken im Verschwörungsglauben oder zum Beispiel auch Angehörige, die fragen, was ist eigentlich mit meinem Mann los, was ist mit meinem Sohn los oder mit der Tante, die sind eher nicht bei den Veranstaltungen. Oder die haben mir danach Fragen gestellt. Herr Blume, meine Tante, die redet da von irgendwelchen Rothschilds. Können Sie mir kurz erklären? Und da habe ich gedacht, wir brauchen ein Angebot. Mein Team und ich haben dann überlegt, dass sozusagen da ist, dass nichts kostet, wo Leute sich informieren können. Und deswegen entstand die Idee von einem Podcast. Und als dann der Corona, Beschränkungen kamen, hatten wir die Idee im Kopf und ich bin dann einfach losgefahren mit meinem Team. Wir haben einfach das Equipment schnell noch eingekauft, bevor die Läden zugemacht haben und haben einfach drauf losproduziert und die Abrufzahlen sind weit über unseren Erwartungen und es macht auch richtig Spaß. Ich mach's halt so, du machst es viel fröhlicher und viel lockerer und so. Ich denke, klar, ich habe ja schon auch eine staatliche Rolle. Ich bin ein bisschen so dann halt auch ernsthafter, seriöser. Es ist auch alles als Text da. Es muss alles nachzulesen sein. Literaturangaben müssen dabei sein. Aber es geht mir darum, dass die Menschen, die zum Beispiel wissen wollen, was steckt hinter Adrenochrom von Xavier Naidoo oder die Rede von Richard Weizsäcker, sich damit ein bisschen tiefer beschäftigen wollen zu Deutschland und Judentum und Israel, dass die einfach auch da was zu finden können. Und ich bin total dankbar, wie viele Leute sich interessieren. Oder zum Beispiel jetzt gerade kam eine E-Mail rein, wo jemand geschrieben hat, sie hat das ihrem Verwandten schicken können und jetzt sind sie wieder im Gespräch. Und das macht mich dann richtig glücklich.
Es sind die kleinen Dinge. Wenn man schon eine Person zurückholt, ist das ja schon mal ein großer Sieg. Und damit wir, also dass die Hörerinnen und Hörer nicht dumm sterben, das ist der Verschwörungsfragen-Podcast von Michael Blume. Den findet ihr dann auch in den Shownotes. Ich empfehle ihn sehr. Ein kleiner Kritikpunkt. Es hört sich natürlich ein bisschen steif an. Das liegt vor allem daran, dass du ihn halt vorliest. Ist für Hörer vom Einmischen-Podcast und von Aufwachen vermutlich etwas gewöhnungsbedürftig. Aber keine Angst, dafür ist der Inhalt umso besser. Also schwer zu empfehlen. Ich habe alle 15 Folgen durchgehört und bei 1,5-facher Geschwindigkeit geht es fast an einem Tag durch. Also das ist schon mal ein Podcast, den man sich anhören kann. Und ja, ich hoffe, dass ich dich dann nochmal einladen kann, vielleicht zu deinem Buch. Ich bin mir ziemlich sicher, wir hätten noch jede Menge Gesprächsmöglichkeiten, aber die Stunde ist rum und ich will nicht verhindern, dass deine Frau auch mal Pause machen kann. Also, hast du noch eine Botschaft an meine Hörerinnen und Hörer an der Stelle?
Ja, also erst einmal dir einen herzlichen Dank und ja, ich komme auch gerne mal wieder und ich möchte einfach allen sagen, bleibt gesund, nutzt das Internet für die guten Dinge, lasst euch nicht einreden, dass diese Welt ein übler Ort ist. Wir werden auch durch diese Krise durchkommen und wir werden am Schluss, wie es Jenny gesagt hat, eben auch unsere Kultur weiterentwickelt haben. Und in dem Sinne, bleibt gesund und macht's gut.
Herzlichen Dank und wir hören uns. Bis bald.
Bis bald. Tschüss. Tschüss.
So, und aufgrund der Tatsache, dass wir das Rezo-Video letzte Woche hatten zum Thema Presse, habe ich mir gedacht, hole ich mal unseren allseits beliebten Thomas, den Lehrer, in den Podcast und er erzählt mir mal, was Medienkompetenz ist. Und naja, was soll ich sagen? Thomas sieht dabei immer besser aus als ich. Aber ich bin ja auch kein Lehrer und ich muss auch nicht Medienkompetenz in irgendeiner Art und Weise vermitteln bzw. erklären, sondern lass es mir tatsächlich erklären. Und ja, ich kann nur sagen, hört Thomas seine Podcasts. Die sind grundsätzlich immer sehr interessant und inhaltlich ausgewogen und auf dem Boden der Tatsachen. Auf alle Fälle, habt viel Spaß hier im Anschluss mit Thomas zur Medienkompetenz und danach hört ihr mich zum Abschluss nochmal. Bis gleich. Guten Abend, Thomas. Schön, dass du wieder da bist.
Ja.
Du hast Urlaub, habe ich gehört.
Nein, ich habe Ferien, das ist unterrichtsfreie Zeit. Da gibt es Unterschiede. Dies, und aktuell unter Corona tatsächlich. Ja.
Ich bin mir ziemlich sicher, dass du darauf immer anspringen wirst, deswegen habe ich es gesagt.
Nee, also in 95% der Fälle würde ich sagen, ja, das ist richtig und ich genieße das auch. Ich habe in diesen Ferien nichts zu tun, was ganz lustig ist. Ja, weil eigentlich müsste ich jetzt da sitzen und ein Abitur korrigieren, aber das ist noch nicht geschrieben.
Wann wird es denn geschrieben?
In der Woche nach den Ferien.
Naja, dann hast du es ja irgendwann noch zu korrigieren.
Ja, das ist auch der Grund, warum ich jetzt in der zweiten Ferienwoche anscheinend irgendwie nochmal in die Schule muss, um Klassenkonferenzen zu machen. Wobei ich mir dann ja so denke, warum machen wir die in Anwesenheit? Man könnte doch das auch irgendwie, also theoretisch ist das eine formale Sache, man könnte es mit Schriftumlauf machen, weißt du so. Die packen einfach die Protokolle einfach in einen Brief und jeder schickt sie sich ab, jeder schickt sie sich mit der Post oder bringt sich mit dem Fahrrad vorbei oder so.
Ja, sowas haben wir ja in verkürzter Form im Amt auch, Umlaufmappen. So ungefähr würde das dann funktionieren.
Das ist doch, guck mal hier, so richtig hübsch, ja.
Aber naja. Thomas, ich habe festgestellt, ich habe dich beim Aufwachen-Podcast erwähnt und es gibt Leute, die dich nicht kennen. Was ich skandalös finde, weil du mal wieder eine wunderbare Podcast-Folge gemacht hast. Diesmal ging es um Amerika.
Ja, ich habe den Aufwachen-Podcast auch gehört und mir gedacht, wenn sie mich ein viertes Mal erwähnen, dann schlage ich sie. es hat Vorteile, nicht ganz so viel Aufmerksamkeit zu haben. Aber die
Folge hat mir super gefallen und ich musste dich loben.
Ja. Ja, naja, also es gibt da noch viel mehr zu erzählen, ne? Und
natürlich.
So. Ansonsten weiß ich nicht, ich glaube, wir halten uns von dem ganzen Diskurs am besten als weißer Europäer fern.
Finde ich gut.
Ja.
Also du kannst so und so nur in irgendein Fettnäpfchen treten bei dem ganzen Thema.
Ja, naja, nachdem ja irgendwie, ich fand das ganz lustig, also ich habe Menschen mit amerikanischen Wohnorten und so weiter, ja, in verschiedenen Accounts drin, die dann auch jetzt sehr aktiv waren, ja. Und während in Deutschland alle noch brav ihre schwarzen Vierecke auf Instagram gepostet haben, lief da schon zum 20. Mal durch, könnt ihr bitte damit aufhören? Es ist ein gezieltes Mundtotmachen der Bewegung. Schön, dass ihr alle mitmacht. Aber gut.
Ich fand's übrigens auch komisch, wollte aber aus, ich glaube, nachvollziehbaren Gründen, und der nachvollziehbare Grund ist, dass ich eine Weiße bin. Und in Europa wohne, und wenn Black Lives Matter meint, wir müssen alles schwarz machen, dann ist das ihre Entscheidung. Also habe ich das überhaupt nicht kommentiert und fand es aber auch komisch, wenn man das gemacht hat, weil ich der Meinung bin, wenn man Bilder unterdrückt, dann ist das genau die falsche Reaktion.
Also das Beste, was man in dem Diskurs machen kann, ist aufmerksam zuhören, sich Dinge erzählen lassen, offen sein und ansonsten die Fresse halten. Ja. Für die männlichen Wesen unter uns, das gilt übrigens auch für die Thematik Schwangerschaftsabbrüche.
Das war ein Service-Hinweis.
Genau. So.
Und sonst, wie fandest du denn den Aufwachen-Podcast? Ich habe ja nur großteils negative Kritik bekommen, aber das lag hauptsächlich wahrscheinlich daran, dass ich Rezo kritisiert habe und die Leute mit meiner Kritik an Rezo nicht umgehen können. Weil sie der Meinung ich reflektiere das nicht, was er macht.
Ich fand deine Kritik an Rezo so ein bisschen lustig, weil an einer Stelle hast du ihn dafür kritisiert, dass er eine steile These raushaut und sich so nicht in der Tiefe damit beschäftigt. Und dann denke ich mir immer so, naja, komm aber. Ja,
ja, aber diese steile These, die er raushaut, haut er auch nur raus, weil er persönlich sich betroffen fühlt.
Ja, aber das ist ja nicht nur da Methode. Also, es ist vollkommen legitim, das zu tun. Ich finde das auch nicht schlimm. Ich finde, generell ist es, glaube ich, der Ansatz des Politischen oder das Ansatz des politischen Seins, ja, dass du deine Betroffenheit klar machst. Also,
ja, natürlich.
Das Erste, was ich im Unterricht tue, den Leuten zu erklären, dass sie betroffen sind, wenn der 16-Jährige vor dir sitzt und sagt, ich habe damit nichts zu tun.
Ja, aber der 27-Jährige, der eine riesengroße YouTube-Reichweite hat und meint, er müsste jetzt allen seinen Zuschauern das Politische in Deutschland erklären und davon anscheinend in seiner Blase rechtlich wenig
ist
weiß.
Leute.
Daran kritisiere ich halt, dass er offensichtlich wenig weiß und alles Politische nur auf sich bezieht.
Ja, aber machst du das nicht?
Ich versuche immer die Standpunkte anderer zu verstehen oder ihre Realität. Und seine Realität ist, ich bin in der Zeitung und die Zeitung stellt mich irgendwie dar, wie ich nicht bin. Und deswegen arbeiten die Verlage schlecht. Übrigens hat er nur die Verlage kritisiert, nicht die Journalisten, die offenkundig schlecht gearbeitet haben. Was dazu führte, dass ich eine Diskussion darüber führen musste, dass der eine Journalist, den ich aus Brandenburg kenne, für die Bild-Zeitung arbeitet. Und auch wenn ich seine Einstellung nicht teile und nicht gut finde, für wen er arbeitet, macht er handwerklich einen guten Job. Weswegen ich finde, dass es durchaus legitim sein darf, seine Artikel zu teilen oder zu verweisen auf die Bild-Zeitung und auf den Journalisten, der für sie arbeitet. Während andere dazu sagen, nein, das darf man so generell nicht. Ja? Also,
naja, man kann sich
das
halt
ist halt sehr unsauber.
Man kann sich halt immer überlegen, ob man grundsätzlich sämtliche Klingonen danach beurteilen sollte, dass es auch Commander Worf gibt.
Ja, man kann sich aber auch darüber Gedanken machen, ob alle Journalisten in diesen Verlagen schlecht sind. Nur weil man die Verlage scheiße findet.
Ich hätte ja noch eine Perspektive. Das ist die, die ja da alle vergisst. Der Springer Verlag zahlt im Markt am besten.
Ja.
Der Springer Verlag hat die einzige Investigativabteilung oder noch so eine der wenigen Investigativabteilungen, die halbwegs was kann.
Ja, und auf das Problem ist er auch gar nicht eingegangen.
Und solche, naja, Entschuldigung, das weiß auch Rezo nicht.
Naja, wo wir wieder an dem Punkt meiner Kritik sind, dass er sich in einer Blase bewegt.
Nee, du kannst, also Entschuldigung. Du kannst niemandem selektives Wissen vorwerfen.
Ich kann das jemandem vorwerfen, der 250 Quellen angibt und meint, alles damit belegt zu haben. Wenn er schon behauptet, er hat unglaublich umfangreich recherchiert.
Ja, das ist ja vollkommen in Ordnung, aber er hat halt auch genauso recherchiert, wie alle recherchieren in den Medien. Also das hat er sehr gut gemacht, hat er auch ein gutes Beispiel dafür geliefert. Er hat grundsätzlich nur Sachen benutzt, die seine These stützen.
Ja, womit er dann auch nicht besser ist, als die, die er kritisiert.
Na und?
Ich meine nur, also.
Ja, aber das ist alles so ein schön, das ist ja alles so sinnlose Tautologien. Ja, also vor allen Dingen sich immer darüber aufzuregen, ja, die sind, also wenn ich jetzt das Argument rumdrehe, ja, wenn ich das einmal rumdrehe, ja, und dieses, ja, aber er hätte das doch alles viel, viel ausgewogener und hätte sich viel mehr informieren können. Wenn ich das rumdrehe, wo ist denn Schluss? Also ab welchem Moment darf sich denn jemand äußern?
Darum geht es doch gar nicht. Es geht darum, dass offensichtlich alle finden, dass Rezo hundertprozentig recht hat. Ich meine, jedenfalls ein sehr großer Teil der Leute, die ihm zuhören und zugucken und das alles bejubeln und das nicht kritisieren, dass das auch Probleme mit sich bringt. Und jedes Mal, wenn irgendjemand was dagegen sagt, dann ist das wieder irgendwie, ich habe das nicht richtig verstanden und ich drücke mich nicht richtig aus und überhaupt ist meiner Sichtweise total falsch. Man könnte auch darauf reagieren und sagen, ja gut, ist halt deine Meinung. Aber müssen alle gleich wieder versuchen, mich vom Gegenteil zu überzeugen oder zu sagen, nee, du bist falsch.
Ja, nee, das ist Confirmation Bias. Confirmation Bias ist die Idee, dass wir grundsätzlich Dingen folgen, die unsere Meinung bestätigen. Sagen wir es mal so, das, was Rezo da in dem Video erzählt, bestätigt ja grundlegend die Meinung unheimlich vieler Menschen, insbesondere eher so in der linken Twitter-Blase.
Ja.
So. Ja, ich meine, du kannst auch gerne mal, man kann auch gerne sich da mal hier andere, durchaus genauso streitbare Figuren angucken, nämlich Enno Lenze. Ja, also Enno ist irgendwie ja regelmäßig nach Kurdistan gefahren und berichtet von dort und haut dann halt aufgrund von durchaus auch Faktenwissen aus der Region und lokalen Kontakten der Presse, was diese Berichterstattung angeht, regelmäßig ja um die Ohren, dass die halt nur aus dritter Hand berichten. So, der sagt aber auch, es rennt doch tatsächlich dort unten ein anderer deutscher Journalist rum und der ist von der Bild. Ja? So. Und da muss man sich dann halt mal die Frage stellen, haben wir hier ein strukturelles Problem oder nicht? So, und der Diskurs kann ja durchaus mal mit Wieso anfangen, ja?
Und ja, ich okay, das so strukturelle ich Problem ist tatsächlich die Art und Weise, wie die Bild-Zeitung bzw. der Springer Verlag natürlich ihr Framing hat und das dann auch in der Berichterstattung.
Nee, ist es gar nicht. Nee, ist es gar nicht, nein. Jetzt, guck, geh einen Schritt zurück. Das strukturelle Problem ist, dass wir eine Medienlandschaft haben, in der die meisten Leute nicht genug Geld für gute Arbeit kriegen. Und die, die am besten bezahlen, sind leider die mit den konservativen Scheißblättern.
Ja? Okay, dann hättest du mich jetzt auch ausreden lassen können, weil als nächstes hätte ich gesagt, dann müssen wir halt mal gucken, dass andere Verlage ihre Leute vielleicht besser bezahlen oder vielleicht auch Journalisten generell breiter streuen mit einer vernünftigen Bezahlung. Dass wir uns nicht immer darauf verlassen müssen, dass man sich auf die Journalisten des Springer Verlages berufen muss, wenn es darum geht, irgendwo eine neue Information zu haben. Wie zum Beispiel, was mir als allererstes eingefallen ist, dass jemand von der Bild-Zeitung tatsächlich herausgefunden hat, dass der Mitarbeiter von Andreas Kalbitz, der AfD, früher bei der NPD war. Ja?
Ja, da haben wir aber auch wieder eine Anschlussfrage.
Ja.
Ja, da kann man, es gibt hier dieses Buch von Stefan Schulz, da schreibt er da schon drin, ja. Das ist jetzt ein bisschen älter. Es gibt aktuell eigentlich kein Geschäftsmodell mehr für Zeitungen. Nicht wirklich. So, und die Leute sind noch nicht bereit, dafür zu bezahlen. Und ich habe überall Werbeblocker installiert, unter anderem, weil ich meinen Rechner nicht mit Viren verseuchen will. Ja, und wer da übrigens Fragen hat, es gibt einen Talk auf der Republika von vor 3 oder 4 Jahren, wo Thorsten Schröder zusammen mit Frank Rieger live vor versammelter Mannschaft zeigt, wie man über einen Werbebanner Viren ausliefert. So, und das ist der Grund, warum ich einen Werbeblocker habe. Nicht, weil ich Werbung scheiße finde. Okay, die finde ich auch scheiße, aber das ist nicht der Hauptgrund. So, ja. Es gibt da halt Anschlussfragen und das ist das strukturelle Problem. Und ja, und dann wieder hinzugehen und zu sagen, ja, dann müsst ihr die Leute ordentlich bezahlen, das ist auch so ein bisschen wohlfeil. Ja, wo soll es denn herkommen? Ja?
So, naja, wie gesagt, dann, das wäre ja, ich habe nur gesagt, das wäre die grundsätzliche Frage, ob wir nicht auch mal irgendwo einen Verlag hätten, der...
Nee, die grundsätzliche Frage ist, ob wir nicht mal hingehen sollten und sagen sollten, Journalismus ist ein Kulturgut und wir fördern, ja. Und
das wäre ein Lösungsansatz.
Ja, nennt sich Kulturwertmarkt. Das kann man dann mal nachgucken. Steht beim CCC schon seit 15 Jahren auf der Webseite. Also, ja.
Wie gesagt, in der DDR gab es, ist jetzt vielleicht ein blödes Beispiel, aber in der DDR gab es halt Geld für alle möglichen Zeitungen. Man muss es ja nicht machen wie die DDR, aber...
In der DDR gab es das Geld auch dafür, dass sie das schreiben, was der Staat
haben. Ich habe ja gesagt, man muss es nicht so machen wie die DDR, aber es wäre vielleicht mal überlegenswert, in solche Sachen wie Zeitungen auch staatlich zu investieren.
Ja, also, aber das ist, unabhängige Presse ist ja dann auch wieder so ein Ding. Kannst du dir halt aussuchen, ne? Dann hast du irgendwie die Ken Jebsens dieser Welt, die sich da hinstellen und sagen, ja, die sind ja alle nicht unabhängig, ne? Ich bin jetzt unabhängig, ich habe ein YouTube-Video.
Ja, aber dann wären wir bei der Frage, wie funktioniert denn Medienkompetenz? Weil ich glaube schon, dass man wenigstens wissen sollte, dass Ken Jebsen kein gutes Beispiel für einen besonders guten Journalismus darstellt.
Soll er man?
Ja. Ich finde, ein Journalist, der sich wie der Joker anmalt und ein Video macht, ist nicht sonderlich gut.
Er ist kein Journalist, sondern er ist ein Demagoge, aber das ist was anderes. Ich finde ja, als Demagoge macht er einen guten Job. Medienkompetenz.
Ja, es kam ja übrigens bei Twitter auch auf. Sebastian hat
es. Kam bei Twitter auf, das ist der Grund, warum wir eigentlich da sind. Das hat jetzt eine Viertelstunde gedauert. Die Medienkompetenz. Im Nachgang zu dieser Riso-Sache wurde ja ganz viel gefragt, warum wird denn das nicht Leuten beigebracht, bla 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 bla. Und da muss ich ja dann irgendwie, ne, bin ich ja dann immer der das erklären muss.
Ja, du bist ja Erklärbär.
Ja, ich habe auch den Job, wo man das macht. Ich hatte ja eine Hausaufgabe gegeben im Übrigen. Was ist denn jetzt Medienkompetenz? Mach mir doch mal schlau. Ich habe ja keine Ahnung.
Das sollst du mir doch sagen. Medienkompetenz ist der einigermaßen vernünftige Umgang mit den verschiedenen Arten von Medien.
Ja, fangen wir doch
technisch
mal da an.
Das und
ist
inhaltlich.
Eigentlich ein Medium.
Ein Medium. Twitter ist ein Medium. YouTube ist ein Medium, eine
Medium
Zeitung
ist eine Person,
ist ein Medium.
Die in die Zukunft sehen kann. Hm? Medium, lateinisch, in der Mitte. Es ist etwas Vermittelndes. Und das Problem ist jetzt schon mal, wir haben einen doppelten Medienbegriff. Wir haben nämlich auf der einen Seite einen Medienbegriff, der sich technisch äußert. Ja. Twitter ist zum Beispiel, ja, was ist denn Twitter? Twitter ist eigentlich ein technisches Medium. Ja. Wenn morgen alle Menschen auf Twitter entscheiden, dass sie Twitter nicht mehr benutzen, sind die übermorgen pleite. Nur mal so. Ja, das ist übrigens bei Facebook genau dasselbe, da könnte man es auch mal machen. Aber bei Twitter kann man das auch machen. So, das heißt also, ein Medium ist erstmal etwas, was irgendwie vermittelt. Und dann gibt es dann die Vermittelnden und die werden auch gerne mit Medien bezeichnet. Das sind aber eigentlich die Leute, die den Inhalt zusammenstellen. Also hast du eine Trennung zwischen Technik und Inhalt. Es wird alles mit Medien bezeichnet. So, im Englischen auch. Das ist jetzt nicht gut. Ja, also bei Politik ist es besser, da haben sie im Englischen drei Begriffe, die sind schöner. Und so, was heißt jetzt Medienkompetenz? Ja.
Der vernünftige Umgang damit?
Was ist denn ein vernünftiger Umgang? Guck mal, wenn du jetzt zu mir als Lehrer kommst und sagst, Thomas, mach mal Medienkompetenz. Ich frage, okay, was willst du jetzt von mir? Ja, Medienkompetenz, wie soll denn das Medienkompetenz sein?
Sag mir doch, wie man vernünftig kritisch mit den verschiedenen Medien umgeht und nicht zum Beispiel auf Verschwörungsmythen reinfällt, die ja auch auf den verschiedenen Medien publiziert werden. Wie kommt man dazu, das vernünftig zu hinterfragen? Wann weiß man, dass man dem Medium Zeitung oder Artikel glauben kann und wann nicht? Gehört das nicht auch zur Medienkompetenz?
Wir fangen vielleicht mit einer kleinen Anekdote an. Letztes Jahr war ich auf dem Berufsschullehrertag.
Ja.
Ich wurde da so ein bisschen hingezwungen. Ich habe auch beschlossen, da das mein freier Tag war, dort so sozial unangepasst wie möglich durch die Tür zu laufen.
Als Rache dafür, dass sie sich an deinem freien Tag dahin schicken.
Ja, das war ist pädagogischer Tag gewesen, aber der pädagogische Tag ist eine Fortbildungsveranstaltung und keine Besuchsveranstaltung eines Ständeveranstaltung. Aber gut, da gab es halt so einen Talk zum Thema Fake News und ich schwimme ja in so einer absoluten Zen-Soße, was das angeht.
Hm.
Ja, sprich, ich gucke mir das dann an, finde das doof und reg mich nicht auf. Und Kollegin aber neben mir regte sich danach dann furchtbar auf. Und das Schöne war, in diesem Vortrag über Fake News, wo zwei junge Kolleginnen versuchten, irgendwie jetzt diese Fake News-Problematik hinzukriegen und die das dann auch in so einer Unterrichtsstunde machten und diese Unterrichtsstunde sehr, sehr, sehr schön scheiterte, gab es am Ende so einen Diskurs und da saß dann ein sehr alter Kollege, also 60 plus, sehr wahrscheinlich schon in Pension. Und der sagte zum Abschluss, bevor wir gegangen sind, den wunderschönen Satz, naja, die jungen Leute sollten nicht alles glauben, was sie lesen. Worauf ich mir dachte, genau das ist das Problem.
Die jungen Leute glauben alles oder dass nee, er annimmt, dass sie alles
Satz
glauben?
Der Satz ist das Problem.
Okay.
Der Satz ist das Problem. Ja, also wenn du jetzt die Frage, die ich gerade gestellt habe, ja, wie machen wir denn das? Was ist denn eigentlich Medienkompetenz? Das ist jetzt erstmal die zentrale Frage. Ja? So, müssen wir jetzt irgendwie auseinander definieren. Es gibt einmal eine technische Kompetenz und es gibt eine inhaltliche Kompetenz. Ne? Technische Kompetenz ist, wie gehe ich mit irgendwelchen Medien um? Ja,
also wie machen Computer zum Beispiel?
Einfach, ja, umschlagen können die Leute noch, aber bei Computermedien wird es schon schwieriger. Und zur Medienkompetenz gehört zum Beispiel dazu, ja, eine Phishing-Mail zu erkennen. Ja.
Grüße an John Podesta.
Den haben sie, glaube ich, gar nicht fischen müssen. Aber ja, zu wissen, sich mit Datenschutz auszukennen, ja, das ist eigentlich eine technische Sache hauptsächlich. Ja, dann auch die Gefahren und Möglichkeiten von Medien zu kennen. Ja, also ich habe, glaube ich, schon mal gesagt, wir haben keine, die Jugend, da wird immer gesagt, Digital Native, ne? Die sind eigentlich eher digital naiv, weil der durchschnittliche Mensch im Alter von 16 bis 18 Jahren oder macht 13 bis 18 Jahren kann an seinem Smartphone im Schnitt die Kamera und WhatsApp benutzen. Ja, also die haben alle unheimlich overpowerte Geräte für das, was sie damit tun. Aber da gibt es auch diesen alten Witz, wenn wir alle so Auto fahren würden, wie wir Microsoft Word benutzen, wären wir alle im ersten Gang mit Vollgas unterwegs. Ja, du lachst. Ja, also wir schreiben ja bei uns an der Schule Seminararbeiten und ich habe diesen wunderschönen Kurs, den ich dann anbiete. Ja, wie schreibe ich eine Seminararbeit und zwar auf der handwerklichen Ebene? Also wie benutze ich so ein Textverarbeitungsprogramm? Und ich kann dir sagen, da sitzen jedes Jahr so 200 Menschen drin und diese 200 Menschen, die frage ich dann immer, und wie macht ihr ein Inhaltsverzeichnis? Und dann kommt immer noch die Antwort, ja, ich tippe hier erstens. Und dann sage ich, wie wär's denn mit einem automatischen Inhaltsverzeichnis? Und dann gucken mich 20 Menschen mit einem Blick an, wie was sowas gibt's. Und ich denke mir, ja,
was kann das?
Na ja, Moment, das, guck mal, der durchschnittliche Mensch mit 18 Jahren hat lernt das nicht, obwohl solcher
Zeug. Du, ich habe das noch nicht gewusst.
Beweisführung abgeschlossen.
Ja? Ich habe mich jetzt nur geoutet, weil du gedacht hast, ich mache mich über die Schüler lustig, aber ich wusste es wirklich
nicht. Nö, ich habe nicht gedacht, ich mache mich auch nicht über die Schüler lustig, weil die Schülerinnen und Schüler sind ja hier auch nur Opfer eines schlechten Informatikunterrichts, weil das steht auch in den Lehrplänen und so weiter mit drin. Das Problem ist nur, die Leute, die das vermitteln, tun das auch nicht. Weil da wird nicht pragmatisch vorgegangen, sondern am Ende sitzen die Leute dann rum und müssen Java-Programme auf den Zettel schreiben. Aber das ist eine andere Geschichte. Also es gibt so eine technische Seite. So. Ne, das muss jetzt erstmal die Lehrkraft an sich können, ja, können wir sich jetzt überlegen, Durchschnittsalter bei Lehrern ist irgendwie auch so um die 50, 60, die können das alle selber schon nicht. Ich meine, die sind fitter, als man glaubt, ja, ich verabscheue langsam aber sicher das Wort fit an der Stelle. Wir haben jetzt aktuell, was habe ich gehört, Statistik die letzte Woche?
Von der GEW, ja. Ne?
Das habe ich mir gar nicht erst angeguckt. Die 30% der Lehrkräfte sind bemüht, ja, aber 15% der Schulen haben nur eine Ausstattung, die funktioniert. Hm. Aber ne, also die Diskussion, wie das alles mit der Hardware und so weiter ist, da weiß ich nicht. Wenn wir da jetzt einsteigen,
dann müssen wir. Das wird dann ein Rant von dir, ja, gegen so gut wie alles.
Nee, eigentlich nicht. Also das ist halt relativ, es ist relativ einfach. Man muss sich jetzt halt mal überlegen, ob man sich ein Vorgehen gegenüber Lehrkräften, die wir professionalisiert haben wollen. Also was eigentlich fehlt im Schulsystem, ist eine Professionalisierung. Beamtentum kann Verwaltung durchaus professionalisiert. Das kannst du mehr bestätigen als ich. Das Problem ist, ich bin kein Verwaltungsbeamter. Ja? Mein Job ist dadurch gekennzeichnet, dass ich Kundenkontakt habe. Lehrkräfte und egal, ob sie jetzt verbeamtet sind oder öffentlicher Dienst sind, sind eigentlich die einzige dieser Gruppen, die durch den Kundenkontakt definiert sind. Ja, der Rest sind alle so Leute, die irgendwo rumsitzen und Papier durch die Gegend schieben, primär. Ja? Ich habe jetzt nicht gesagt, dass das Papier durch die Gegend schieben irgendwie sinnlos und so weiter ist.
Ich kann dir nur sagen, um da was beizutragen. Ich finde es ja gut, wenn man sich als Staat schon Beamte leistet, die dann auch entsprechend hardware-technisch auszustatten. Bevor du jetzt dazwischen hakst, das ist bloß ein Punkt, den ich da anbringen würde. weil du zwingst sonst deine Beamten auf private Sachen zurückzugreifen und das ist ja auch nicht Sinn der Sache. Also nur weil es Beamte sind, heißt das nicht, dass von der Bezahlung sie ihr Arbeitsutensil auch kaufen müssen und ich meine da nicht Bleistifte und Füller und Papier mal, sondern ich meine so richtig Hardware mit Computern und allem drum und dran, vor allem wenn es zum Inhalt der Lehrtätigkeit gehört in dem Fall.
Ja, da schließen sich auch ganz andere Sachen an. Also ja. Wir haben jetzt halt.
Wie gesagt, das ist nur ein Punkt. Du denkst immer, ich denke die anderen Sachen nicht mit, aber ich sage sie halt bloß nicht immer.
Nein. Du denkst gerade, dass ich Sachen denke, die ich nicht denke. Die Sache mit der Hardware ist übrigens auch noch eine andere Sache. Ne? Also ich habe aktuell auf dem Rechner, mit dem ich jetzt gerade mit dir podcaste, ne, liegen in verschlüsselten Containern irgendwelche Nodenlisten und so weiter rum.
Ja, das ist auch eine Sicherheits- und Datenschutzsache.
Ja, ne? Also ich meine, ihr habt ja Steuergeheimnisse, da geht das gar nicht, aber bei uns ist das genau dasselbe, ja? Wenn da irgendwie von so einem Kollegen irgendwie der Rechner wegkommt, ja, dann kommen halt irgendwie mal 5 Jahre Excel-Tabellen weg.
Ja, nee, das ginge bei uns gar nicht. Deswegen gibt es für Kollegen, die tatsächlich im Außendienst sind, nur vom Land oder vom Arbeitgeber gestellte Rechner, weil die spezielle Programme und Verschlüsselungen brauchen, die du als Privatperson gar nicht kriegst an der Stelle.
Genau. Und die, wenn sie verloren werden, auch ferngezündet werden.
Ja. Und das willst du mit deinem Privat-PC natürlich nicht machen.
Richtig. Also das ist auch alles gut so. Aber da mal weg von. Also die technische Seite ist die eine Seite von Medienkompetenz. Und das ist die offensichtliche. Die andere Seite ist viel, viel schwieriger. Das ist die Rezo-Seite eigentlich. Hm. Die Rezo-Seite ist ja so, ja, das, was der ältere Kollege so richtig schön falsch verstanden hat. Es geht nämlich gar nicht um die Frage, dass die Leute nicht alles glauben. Wenn die Leute nicht alles glauben, was sie lesen, sind wir bei Verschwörungsmythen. Die entstehen dadurch, dass Menschen nicht glauben, was sie lesen. Ja?
Also es geht nicht darum, dass du nicht alles glaubst, was du liest, sondern dass du kritisch damit umgehst, was du liest und es rezipieren kannst, oder was?
Nachdem gerade Leute auf der Straße stehen und sich für unheimlich kritisch halten,
ja.
Ja, würde ich auch den Begriff Kritik einfach mal ablehnen. Das ist ein absolut ablehnbarer Begriff mittlerweile.
Ich kann doch nichts dafür, dass sie sich selber als kritisch bezeichnen.
Der Begriff ist durch. Ja, der Begriff ist durch. So. Ja, wir müssen halt vielleicht mal mit einem anderen Begriff kommen. Ja, aber ich finde das halt auch schwierig, weil was heißt denn kritisch? Kritisch heißt erstmal nur, dass man meckert. Ja, so fundiert kritisch heißt, man meckert irgendwie mit einer Basis. Oder
kritisch hinterfragend, welche eigenen, also wir haben ja vorhin darüber gesprochen, wie man selbst sich auch reproduziert in den verschiedenen Plattformen, auf denen wir auch unterwegs sind. Und jeder von uns hat auch eine eigene Agenda und eine eigene politische Sichtweise und daher drücken wir uns in bestimmten Sachen so aus, wie wir uns ausdrücken. Oder geben eine bestimmte Sichtweise auf verschiedene politische Themen wieder. Was ich mit hinterfragend kritisch meine, ist wenigstens zu verstehen, woher kommt die Person, teile ich das oder teile ich das nicht und inwieweit hat das Auswirkungen darauf, wie zum Beispiel ein journalistischer Text geschrieben wird. Welche Informationen werden vielleicht weggelassen oder nicht so gewichtet, wie es zum Beispiel jemand von der Taz tun würde.
Ja, so. Erstens, kritisch hinterfragen finde ich als Begriff auch furchtbar, das sagen nämlich diese Leute auch. Wenn du fragst,
ich kann ja nichts dafür, was diese Leute so sagen.
Ja, aber da stecken auch Wahrheiten dahinter. Das Problem ist nämlich nicht das Fragen, sondern das Problem ist das Reflektieren. Und jetzt kommen wir der Sache näher, wo das Bildungsproblem mit der Medienkompetenz ist. Das ist nämlich hochkomplex. Ja.
Gott, kann es nicht mal einfach sein?
Dann hättest du keinen Podcast.
Das stimmt.
Also ich komm mit einfachen Themen durch. Ich kann jede Woche über einen Hund reden. Das Problem mit Medienkompetenz ist, ich muss eigentlich eine Reflexionsfähigkeit erlernen. Hm. Und zwar gleichzeitig eine über mich selbst und über die Welt. Das ist so unter dem, was wir so Kindern und jungen Menschen und Menschen überhaupt beibringen können, ist es oberste Schublade. Wenn du irgendwie in die normalen entwicklungspsychologischen Kategorien guckst, ja, ist es krass. Ja, so, ich mache im Unterricht immer die Entwicklung der Urteilsbildung nach Laurenz Kohlberg. Kohlberg sagt, dass ein moralisches Urteil, das im Endeffekt reflektiert ist und so weiter, das ist eine Aufgabe. Da müssen die Leute mindestens 4 verschiedene vorhergehende Stufen überwinden. Und er sagt, dass nur so der Durchschnittsmensch eigentlich durchaus vollkommen okay damit ist, ein moralisches Urteil treffen zu können, was auf Gesetze und Regeln bezogen ist, nach dem Motto, ich mache das jetzt hier nicht, weil das ist falsch und ich erkenne an, dass die Regeln gut sind. Ja? Das ist so. Und das ist Stufe 4 von 6. Kann man nachgucken. So. Jetzt haben wir also das Problem, dass wir die Leute, ich muss die Leute dazu bringen, dass sie im Ende einen Text rezipieren können, den verstehen können. Wir machen jetzt mal das mit dem Text. Den verstehen, das ist das Erste. Sie müssen dann verstehen, welche Agenda dieser Text hat. Sie müssen dann in der Lage sein, mindestens ohne Recherche ein Gefühl dafür zu entwickeln, wie die Faktenbasis dieses Textes ist und dann daraus Schlüsse ziehen. Ja.
Klingt aber nicht so schwer.
Na, dann erzähl mir doch mal, wie man das macht. Komm, hier, ich stell dich jetzt mal vor fiktiv 30 Leute da, ja, wir machen mal so Zielgruppen.
Ich hab das doch nur ironisch gemeint. Es klingt gar nicht so schwer. Ich bin mir ziemlich sicher, es klingt sehr schwer, das auch rüberzubringen und zu vermitteln. Das geht
eigentlich gar nicht direkt. Unter dem, was sich die meisten Leute als Unterricht vorstellen, kannst du das gar nicht machen, weil es im Endeffekt nichts daran gibt, was eine Wissensvermittlung ist. Nichts. Du kannst ja kein Wissen vermitteln. Es ist, wie der Name sagt, eine Kompetenz. Eine Kompetenz ist eine Fähigkeit, die mich dazu bringt, ein Problem zu lösen und alle ähnlich gelagerten Probleme auch lösen zu können. Das ist die hohe Schule. Hm. Wenn du irgendwo im Bildungszeug Kompetenzorientierung siehst, das meinen die damit, aber in 95% der Fälle hat dann irgendjemand was dahin geschrieben, wo es am Ende doch wieder nur um Wissen geht. Das ist aber eine andere Geschichte. So, wie machen wir das jetzt? Naja, du kannst es jetzt durchgehen. Das Erste ist, die Leute müssen alle in der Lage sein, überhaupt Medien zu konsumieren und verstehen zu können. Ja, das ist schon mal das Erste. Das heißt also, eigentlich fängt Medienkompetenz im Kindergarten oder in Klasse 1 an. Nämlich mit der Frage, kannst du einen Text lesen? Mit der Frage, verstehst du unsere Sprache vollständig? Verstehst du die Sprache, die dir angeboten wird, vollständig? Verstehst du vielleicht mehrere Sprachen vollständig? Ja. Ich hatte letztens irgendwie lustige Unterhaltung mit Menschen, die jetzt an irgendwelchen englischen Originaltexten gescheitert sind, die da jetzt so durchs Internet flogen. Ja, also aktuell, ne, wir haben ja jetzt diese George Floyd-Sache, du hast ja unheimlich viele Videos mit Afroamerikanern. Die haben unterschiedliche Akzentlagen, ja. Ich bin Englischlehrer, mich juckt nicht, ich verstehe, was die da meinen, ja. Aber es gab dann halt Leute, die gesagt haben, ich steige da sprachlich aus. Ja.
Ja, nachvollziehbar.
Und genau, das ist nachvollziehbar. Das ist aber Level 1. Na? Level 2 ist, den Inhalt des Textes zu verstehen. Da kriegst du bei ausreichend komplexen Texten eigentlich nicht mal mit Abiturienten hin. Ganz realistisch. Da kannst du mit Deutschlehrkräften reden, die dann sagen, ja, ich habe hier so eine ich habe hier so einen Text aus dem 18. Jahrhundert.
Ja. Weil ich meine Schüler besonders gern habe.
Nee, weil es im fucking Lehrplan steht.
Ja, ich weiß schon.
Um das auch mal klar zu sagen, aus Texten aus dem 18. Jahrhundert kann man auch etwas lernen. Literaturunterricht muss nämlich nicht scheiße sein. Man kann hier zwar Scheiße machen und das wird auch oft gemacht, das stimmt aber nicht. Man kann aus diesen Texten unheimlich viel lernen, weil man halt in andere Welten blicken kann. Aber das ist dann auch das ist im Endeffekt der Deutschunterricht ab der 6. Klasse. Hm. Die machen dann danach 6 Jahre, 7 Jahre nur das. Und haben es immer noch unheimlich schwer. Und natürlich ist dann auch die Frage, wie machst du das? Ja, als Literaturwissenschaftler gesprochen, würde ich da sagen, man macht dann halt einen leserorientierten Approach. Man geht hin, schmeißt den Kindern so Text hin und sagt so, ihr lest es mal alle. Ja, und dann unterhalten wir uns darüber, was ihr gelesen habt. Ja, und dann machen wir irgendwie, wir klären vorher nochmal, dass alle wenigstens den Inhalt mitgeschnitten haben. Und dann unterhalten wir uns mal darüber, worum es da geht. wird ja normalerweise nicht gemacht. Deutschunterricht ist gerne mal heutzutage noch und viele Kolleginnen und Kollegen machen es zum Glück so, wie ich es jetzt eigentlich erzählt habe. Ja, aber es gibt dann halt auch immer noch gerne so Leute, die sagen, nee, das ist alles falsch, weil es gibt nur eine Deutung von dem Text. Das ist unwissenschaftlich und Quark und vor allen Dingen auch chauvinistisch. Ja.
Ist das nicht auch für die Schüler sehr frustrierend?
Ich glaube, das war mit chauvinistisch mit gemeint. Also okay. Es ist halt, ja, wenn du unbedingt Leute von Literatur fernhalten willst, steckst du in Deutsch und Deutschunterricht. Ja. Kann ich immer nicht verstehen, aber ist in Ordnung. Aber man kann das ja frei machen. So, und dann hast du halt 100 Deutungen. Und dann musst du dir die Frage stellen, welche Deutung ist denn warum wie valide? Und das ist ein Aushandlungsprozess. So. Das ist dann die zweite Stufe der Medienkompetenz. Da sind wir dann schon dabei, ich habe einen Text, was macht der Text mit mir? Wie verstehe ich den Text? Dazu muss ich mich kennen und ich muss den Text verstanden haben. Ja? Beispiel. Hast du jemanden, bleiben wir doch so ein bisschen beim Beispiel. Wir beide, wenn wir Mark Twain, Huckleberry Finn lesen, ja, sind im Zweifel, ziehen wir die Augenbrauen hoch, wenn da die ganze Zeit von Menschen schwarzer Hautfarbe mit dem N-Wort geredet wird, mhm. Ja, wenn die da so bezeichnet werden. Im Originaltext ist es halt so, das ist auch aus der Zeit, ja, das
ist halt ein älterer Text, ja, wir haben ja über das 18. Jahrhundert gesprochen.
Es ist in der Zeit auch so verankert, das ist 19.
18. 19. Jahrhundert.
18. Jahrhundert.
Es ist jedenfalls historisch bedingt aufgrund der Tatsache, wann der Autor gelebt hat.
Es ist schlicht und ergreifend noch zu Zeiten der Sklaverei.
Ja.
So. Und wenn ich jetzt aber das einem afroamerikanischen Jugendlichen vorlege, dann haben wir einen ganz anderen Kontext. So, das heißt also, da muss aber auch eine Reflexion stattfinden. Da muss eine Reflexion bei dem stattfinden, der nicht betroffen ist, und bei dem, der betroffen ist. Weil ansonsten verstehen die sich nicht mehr über diesen Text. Wer das mal sehen würde, Twitter, ja, können wir einfach look at the tweet, ja. So, PS, sehen wir schon, die Leute haben schon keine Medienkompetenz in Social Media, denn sie glauben, dass alles immer irgendwie was mit ihnen zu tun hat und so. So, das wäre aber Level 2. Level 3 ist dann, das Gefühl dafür zu entwickeln, wenn ich jetzt einen Sachtext auf irgendeine Art habe, dann ist ja was anderes als literarisch. Ist denn der valide?
Hm.
Und da kriegen wir jetzt schon so ein paar Probleme, da wird es dann metaphysisch. Weil es gibt eine größere Menge wissenschaftlicher Hoaxes, die dadurch existieren, dass man einfach nur die richtige Sprache benutzt. Also sprich, du kannst theoretisch aktuell so eine Virologiestudie zumindest erstmal irgendwo hochladen und sie wird auf jeden Fall rezipiert. Ja, dann kommen natürlich die ganzen Virologen an und rechnen die Daten nach und sagen, du hast einen an der Waffel, ja, weil die Daten kannst du halt nicht erfinden. Das Problem ist aber, es gibt halt auch Wissenschaften, da geht das. Ja, so Literaturwissenschaft ist ganz vorne mit dabei, aber die ist sich dessen auch bewusst. Aber dann haben wir halt ein Problem. Ja? Also wenn ich jetzt einen journalistischen Text zum Beispiel habe, muss ich eine gewisse Menge Vertrauen in die Datenbasis haben oder in die Faktenlage, die da dargestellt wird, oder eben nicht. Der Journalist, die Journalistin kann aber erzählen, was sie will. Das heißt, ich muss auf der einen Seite skeptisch gegenüber dem Text sein und auf der anderen Seite aber auch eine grundlegende Menge Vertrauen haben. Dafür brauche ich dann aber den sozialen Kontext. Das heißt, ich muss wissen, wo kommt die Zeitung her, was ist das für eine Zeitung und so weiter und so fort. Ja, warum habe ich grundsätzlich immer das Gefühl, dass Jastuber von altem Bockum niemals ein Marxist wird? Ja, solche Sachen.
ist schwierig, das ist aber die Frage so beantworten.
Das ist aber schon wieder das nächste Level. So, das sollen wir jetzt alles in der Schule machen. Ich meine, wie? Ja, also wie soll das funktionieren? Ja,
du kannst es praktisch nicht in der Schule machen.
Ja doch, ich kann das in der Schule machen. Also da gibt es
ja, aber bestimmte Grundvoraussetzungen müssen vor allem in deiner, also du bist ja Berufsschullehrer.
Berufsoberschule.
Berufsoberschullehrer. Ich hoffe, ich habe dich jetzt nicht beleidigt. Und,
ja, das ist was anderes.
Und grundsätzlich müssen ja bestimmte Sachen schon vorhanden sein, wie zum Beispiel, ich kann den Text lesen, ich kann ihn verstehen. Jetzt meine ich nicht verschiedene Sprachen, weil du ja auch Englisch unterrichtest, sondern so, sagen wir erstmal so im Deutschen.
Ja.
Also diese Sachen könntest du gar nicht beibringen, weil auf der Unterrichtsstufe, auf der du bist, ist das irgendwie nicht vorausgesetzt, dass du das noch machen musst. Also musst du dich mit anderen Sachen beschäftigen. Mit welchen Sachen beschäftigst du dich mit den Schülern?
Was?
Wenn du versuchst, ihre Medienkompetenz irgendwie noch zu schulen.
Also manchmal beschäftigen wir uns auch damit, ihnen das Lesen beizubringen.
Ja, ich wollte jetzt aber keinen traurigen Podcast hier draus machen.
Du weißt schon, was du da produzierst.
ich weiß auch, dass, also, ja, dass es Schülerinnen und Schüler, ja, in ganz Deutschland gibt, die noch nicht lesen können, wenn sie in der Berufsschule sind.
Ein Viertel der Polizeianwärter in Berlin haben sie rausgesiebt, weil sie den Rechtschreibtest nicht bestanden haben oder so. Da war doch mal was.
Ja.
So. Ja, also jenseits von technischen Kompetenzen, um die wir uns teilweise auch kümmern müssen. Was mache ich jetzt im Sozialkundeunterricht? In einem Sozialkundeunterricht zeige ich zum Beispiel Menschen, wie man ein Thema aufarbeitet. Meistens, indem ich das dann auch für sie einfach mal mache. Ja. Und ich mache mit denen das, was ich mit dir heute auch gemacht habe. Ich stelle denen einfach dumme Fragen, auf die ich die Antwort kenne und sie nicht. Ja? Und mit deren Antwort arbeite ich dann und stelle ihnen mehr dumme Fragen. Und die Methode ist jetzt nicht wirklich neu, die hat nämlich Sokrates erfunden. Ja? Das ist aber die einzige Art, wie du dieses Denken bilden kannst. Ja? Dass du dich hinstellst und halt den Leuten die ganze Zeit dumme Fragen stellst. Was sind denn Medien? Was bedeutet das? Ja, eigentlich brauchst du nur die Frage, was bedeutet das? Man kann sich dann hinstellen und sagen, okay, was bedeutet das? Du kannst auch noch spezifisch sagen, was bedeutet das für dich? Ja, oder was bedeutet das für die Gesellschaft? Ja, und dann kannst du eine Anschlussfrage stellen. Ja, wenn ich jetzt einen Text habe, dann sage ich, okay, was möchte mir der Autor damit sagen? Hat er damit recht? Vergisst der was? Ja, dann kannst du die Leute irgendwie hinstellen, kannst du die Leute irgendwie hinschicken und sagen, mach eine Recherche oder so. Das Problem ist, das, was ich jetzt beschrieben habe, mache ich normalerweise nicht im Unterricht, weil ich habe nur 2 Stunden die Woche und einen Lehrplan. Das heißt, es ist nicht in meinem Job eigentlich drin. Ja? Sondern du machst dann eigentlich die Sache, wo du in einer Viertelstunde mal kurz die Welt erklären musst. Als ob ich das nicht schon oft genug tue. Aber das Problem ist halt wirklich, die Leute fangen an, eigenständig zu denken. Aber das Problem ist wirklich, sie dann in einen Modus zu bringen, wo dieses eigenständige Denken gleichzeitig skeptisch ist, aber auch diese richtige Wertekonstellation da drin ist.
Also, dass ihre Skepsis nicht in Verschwörungsmythos umschlägt.
Richtig. Wir hatten es ja vorhin, ne? Die halten sich halt alle für kritisch. Und deswegen benutze ich immer das Wort skeptisch.
Gut, also skeptisch.
Ja, und da ist also auch wieder das Problem, weil es gibt in Deutschland nämlich auch eine Community von Menschen, die sich Skeptiker nennen, und das ist dann im Endeffekt so die Gegenseite, ja, und das ist dann aus meiner Sicht auch wieder zu viel, also es ist halt nicht damit gemeint, ja, so dieses institutionalisierte, wir gehen jetzt gegen Esoterik und so weiter vor, ja, aber die Idee im Endeffekt etwas anzunehmen, ja, erstmal zu gucken, okay, das ist jetzt da, aber ihm nicht komplett zu glauben, ja, sondern dann zu schauen, okay, kann denn das möglich sein? Gibt es hier Widersprüche und so weiter? Ja? Ockhams Rasiermesser, ja, solche Sachen, solche Konzepte in den Leuten anzulegen. Das ist aber eigentlich eine Aufgabe, die kannst du in der ersten Klasse anfangen, und auf die baut dann irgendwann mal so jemand wie ich in der 10., 11., 12. Klasse wieder auf. Und eigentlich ist es auch in jedem Unterricht zu verorten. Nämlich im Matheunterricht genauso wie im Deutschunterricht und so weiter und so fort. Im Deutschunterricht natürlich die Frage, okay, ich habe hier multivariate Interpretationen eines Textes, was mache ich denn jetzt damit? Ja, warum ist denn die eine valider als die andere? Kann man ja mal fragen. Ja, ist auch eine schwierige Frage. Im Matheunterricht kann man sich schon relativ früh hinstellen und sagen, ja, du hast ja so Matheaufgaben, die was mit der Realität zu tun haben, ne? So, ich rechne die durchschnittliche Größe einer Veranda oder so aus. Und dann kannst du als Mathelehrer auch mal 2 Minuten die Frage stellen, okay, ja. Also wir haben jetzt hier diese Formel, da kann ich auch eine negative Zahl einsetzen, ne? Das ist ja eine Formel. Ja. Kann ich auch machen. So, und das ist eine Malformel, ne? Also, das, so. Es ist ja hier so: Flächeninhalt ist das mal das. Wenn du Minus mal Minus rechnest, ist es Plus. Dann kannst du zu den Leuten sagen: So, macht das jetzt hier Sinn? Kommt doch ein positiver Flächeninhalt raus.
Keine Ahnung, für mich hätte das damals keinen Sinn gemacht. Ich habe es nur auswendig gelernt.
Ja, das ist genau das Problem. Weil die Frage zu stellen, auf die Idee kommt der durchschnittliche Mathelehrer nicht, weil es ja nicht seine Aufgabe ist, den Leuten Zahleninterpretation beizubringen, wobei das eigentlich ein toller Moment wäre.
Ja, ich habe es immer komisch gefunden. Ich habe es immer komisch gefunden und keiner hat mir das je erklärt.
Ich saß damals in der ersten Englischstunde im ersten Jahr Englisch und dachte mir so, die kann dir jetzt alles erzählen. Du warst noch nie in England, du hast hier so ein Buch, die können dich komplett bescheißen hier. Aber das ist eigentlich eine gute Basis für ein skeptisches Denken. Das Problem ist nur, dass der durchschnittliche Schüler, die durchschnittliche Schülerin in der fünften Klasse nicht da drin sitzt und sich das denkt. Ja, also ich bin komisch, ja, und ich will auch keinen Applaus dafür haben, dass ich komisch bin. Sondern du wirst halt von vornherein natürlich auch dahin sozialisiert, dass im Endeffekt du Instanzen hast, denen du glauben sollst. Das ist gesellschaftlich auch wichtig. Das Problem ist halt nur, dass diese Instanzen, jetzt kommen wir irgendwie auch zirkelschlussmäßig wieder zurück, zu dem Video von Rezo. Einer seiner zentralen Punkte ist, dass auch die Instanzen, denen man eigentlich glauben sollte, sich immer wieder so verhalten, dass diese Glaubwürdigkeit oder dass dieser Glaube erschüttert wird. Glaubwürdigkeit ist ein furchtbarer Begriff. Na? Also kommt in dieselbe Tonne wie kritisch. Was im Endeffekt ein journalistisches Produkt braucht, ist, über seine Randbedingungen, ja, über Quellen zum Beispiel und so weiter, klar zu machen, dass es valide ist. Ja? Und wenn ich dann die Erfahrung gemacht habe, okay, ich kann hier mich halbwegs darauf verlassen, dass ich eine gewisse Menge an Grundvalidität habe und einen offensiven Umgang mit Fehlern, was zum Beispiel auch so ein Problem ist, ja? Dann kann ich so einem Text vertrauen. So, aber wie machst du das mit jemandem, für den alle Texte beliebig sind und dessen Vertrauen erschüttert wird? Und dieses Vertrauen wird dann dadurch erschüttert, dass in irgendwelchen Meinungsbeiträgen, in irgendwelchen Medien halt irgendwelche einseitige Gülle geschrieben wird. Ja, immer wieder herauskommt, dass es da Falschdarstellungen gibt und so weiter. Ich meine, die Tage ist, ja, vor einer oder gestern oder so, flog auf Twitter erstmal irgendwie eine relativ bekannte Stimme aus dem Hackerumfeld vorbei, die einem öffentlich-rechtlichen Medienmacher einmal die Leviten gelesen hat, weil der seine Recherchen nicht anständig gemacht hat. So, da kann man sich natürlich unheimlich schnell bestätigt fühlen mit die Medien. Ja, und ich weiß gar nicht, wer alles die ganze, ja, also wo man überall auf den öffentlich-rechtlichen und auf wem man da alles so rumklopft, ja. Und das endet dann halt genau dabei, dass die Leute alle sagen, ja, ich bilde mir da schon meine eigene Meinung, ja. Die Kompetenz aber, diese Meinung reflektiert zu bilden, nicht haben, weil die in Menschen anzulegen unheimlich schwierig ist. Dazu ist es für eine Gesellschaft, auch für so eine Demokratie wie uns, eigentlich ganz gut, wenn ein Großteil der Bevölkerung der sogenannte interessierte Passivbürger ist. Ja, und zwar, dass wir einen Großteil der Menschen haben, die Politik verfolgen, verstehen, was dort passiert, bewerten können und dann darauf eine Wahlentscheidung treffen können. Und das wäre dann die Aufgabe von Sozialkundeunterricht, nachdem die Leute lesen können, nachdem die Leute über Texte reflektieren können und so weiter, dass ich hingehen kann und sagen kann, so, ich hab euch mal einen Zeitungsartikel von Jasper von Alpenbockum zu einem Thema mitgebracht und einen Zeitungsartikel von aus der Taz. Die gehen, ja, hier zwei Kommentare, selbes Thema. Was fällt euch auf? Das kann ich aber heutzutage fast gar nicht mehr machen. Aber ich kann dir mal ein Gegenbeispiel nennen. Letztes Jahr war ja noch so ein bisschen irgendwie Geflüchtetenkrise. Ja, war ja noch so ein bisschen Thema. Wir erinnern uns düster, dass das mal ein Problem war. Ja, ist aktuell kein Problem, weil wir gucken nicht hin.
Also trinken übrigens immer noch Menschen im Mittelmeer, nur.
Ja, Fukushima schmilzt immer noch. Ja. Nicht,
es ist unglaublich, wie schnell in der heutigen Medienwelt halt bestimmte Themen hochkochen und dann wieder vergessen sind innerhalb kürzester Zeit.
Ja. Naja, das sind vor allen Dingen, das ist ganz wichtig, ne, dass Themen gut verschwinden, wenn sie uns unangenehm sind. Auf jeden Fall hatte ich dann, meldete sich auch jemand in der Klasse und meinte dann so, ja, ich habe da gelesen, dass jetzt irgendwie die ganzen Asylanten, ja, die ganzen Menschen, die da Asyl beantragt haben, irgendwie, dass die von uns keine Personalausweise mehr kriegen. Und ich so, hä, was? Die kriegen keine. Die haben keine Dokumente, also die haben keine Persos. Ja, aber das stand da und das und so weiter. Und ich so, okay, das wäre mir neu. Suchen Sie mir das mal raus. Es wurde mir rausgesucht. Und ich lese den Text so durch und denke mir, Und in dem Text stand, dass der Innenminister von Deutschland Manfred Kanter heißt.
Wer ist das?
Manfred Kanter war Innenminister im Jahre 1995.
Oh,
ja.
Da war ich gerade in der Grundschule.
Letztes oder vorletztes Kohl-Kabinett, Manfred Kanter. Ich scroll hoch, tatsächlich. Das war ein Fokus.de-Artikel. Über Facebook verteilt an diese Person von 1995.
Ist noch sehr frisch, der Artikel.
Es ging um Geflüchtetenkrise. Es ging um Asyl. Wenn du dich damit in den Medien so beschäftigst, ja, wenn du dann danach suchst, wird dir der Algorithmus sowas anbieten. Und die Kompetenz, und jetzt sind wir genau an der Stelle, der Person fehlte eine technische Kompetenz, nämlich ein Verstehen des Algorithmus und vor allen Dingen auch ein Umgang mit einem Gerät, nämlich auf ein Datum eines Eintrags zu gucken. Und ihr fehlt die Analysekompetenz, von der wir jetzt die ganze Zeit geredet haben, nämlich zum Beispiel sich die Frage zu stellen, wie heißt denn der aktuelle Innenminister?
Ja, aber...
Ja, du lachst.
Da auch Shame on me ist ja nicht so, als ob mir das nicht auch schon passiert ist. Dass ich mich über einen Artikel furchtbar aufgeregt habe und dann stellte sich daraus, ups, der ist ja schon 4 Jahre alt. Der war aber in meiner Timeline.
Ja, das Interessante ist auch, mir fällt es sofort auf, weil ich halt weiß, wer unsere Minister sind.
Ja, okay, aber das war bei meinen Fällen nie das Problem, weil diese, auch wenn sie älter sind, halt immer noch die gleichen Minister waren.
Ja, ist halt so das war der erste Hinweis, ja, aber dann auch, es ist halt ein Teil meines Jobs, ein Überblickswissen zu haben. So, das heißt also, Medienkompetenz ist unheimlich komplex, es ist noch viel, viel komplexer, das Menschen beizubringen. Und die machen jetzt gar nicht so riesengroße Bildungsargumente oder so hinten raus, dass wir jetzt sehr viel mehr Zeit und so weiter dafür brauchen, das ist alles richtig. Ja, aber wir müssen halt auch anderen Leuten Dinge beibringen. Ja, und andere Dinge vor allen Dingen auch. Aber das ist halt immer so eine Forderung, wo ich mich echt frage, wo die Leute eigentlich um die Ecke kommen. Weil man darf sich gerne mal, wenn man sich bei diesem Gedanken, ja, ihr habt ja alle keine Medienkompetenz, ertappt hat, darf man sich halt gerne mal die Frage stellen, wo kommt denn eigentlich die eigene her? Wie habt ihr denn das gemacht? Wo kommt denn die her? Stand ja kein Lehrer vor euch und hat gesagt, jetzt denkt doch mal kritisch, das funktioniert ja nicht.
Oder skeptisch.
So. Ja, aber das Problem ist, die Leute, diese ganzen Impfkritiker und so, die sind auch alle skeptisch. Die sind auf eine andere Art.
Welches Wort darf ich denn benutzen, Thomas?
Gar keins. Wir benutzen überhaupt kein Wort dafür, dass wir einfach Dinge angucken, ja, und dann erstmal grundlegend zweifeln. Ja, sondern reflektieren. Zentrale
also ich darf grundlegend zweifeln und reflektieren sagen.
Ja, naja, wie gesagt, auf eine reflektierte Art Dinge skeptisch oder kritisch sehen.
Gut.
Und das Problem ist halt wirklich, alle anderen glauben das auch. So, das ist doch das zentrale Problem. Die haben ja nicht Unrecht. Ja, alle rennen durch die Gegend und sagen, ihr dürft nicht alles glauben, was in den Medien steht. Und jetzt sind sie überrascht, dass die Leute das nicht tun. Und dann kommt sie an, ja, aber das musst du glauben. Ja, das ist ungefähr so, wie wenn ich zu einem 13-Jährigen sage, also, ne, Diese Dose mit Schokoladenkeksen darfst du nicht leer essen. Ja, der isst die Dose mit.
Ja.
Also, ja, in den. Also das ist aber auch, also das sind, wir sind jetzt bei Grundlagen der Psychologie, da kannst du aber irgendwie mit Katharina Nukun oder so drüber reden, ja, die hatte ja schöne Bücher, ein schönes Buch drüber geschrieben. Das sind Grundlagen der Psychologie, das funktioniert nicht. Das heißt also, es ist unheimlich schwer, das überhaupt hinzukriegen. Und der große Schaden, den jetzt unsere Medienlandschaft da eigentlich anrichtet, ist, dass sie selber, und da kann man dann halt auch Rezo wieder recht geben, ja, dass sie selber immer wieder ihren Vertrauensvorschuss, den sie eigentlich hat, dass sie diesen Vertrauensvorschuss immer wieder verspielt, indem Leute, die wir eigentlich für Berichterstattung bezahlen, wahrnehmen und so weiter, wertschätzen, ja, dann doch so zwischendrin eben nicht ganz sauber arbeiten. Das ist zum Beispiel, das ist so eine Sache, ich bin ein großer Fan von The Daily, ja, und es ist vollkommen klar, dass die New York Times unter amerikanischen Gesichtspunkten kein rechtes Blatt ist, ja.
Ist nicht wie Fox News, sagen wir es mal so.
Ja, du kannst aber von denen wirklich alles, also wenn du zum The Daily hörst, das ist Berichterstattung.
Mhm. Ja.
Ja? Ich habe an mehreren Stellen mich schon gewundert, ich mein, ja, wo sie ganz vorsichtig waren, wirklich keinerlei Position zu beziehen. Ich meine, es war vollkommen klar, ja, dass die Linie ihres Beitrags irgendwo bei Trump ist scheiße endet, ja. Aber sie haben die Linie dich selber ziehen lassen. Ja, und oder sie haben halt Leute gehabt, ja, oder sie haben halt Leute gehabt, die das gesagt haben und dann die einfach zitiert. Also sie haben sich nicht hingestellt und gesagt, ne, das ist so. Und das finde ich eigentlich. Das ist die Art von Journalismus, die wir haben wollen. Das Problem ist dann aber, dass da dazwischen dann immer Kampagne ist. Und der Zug ist aber nicht jetzt erst seit irgendwie 3, 4, 5 Jahren, seit 2015, ja, seit der ganzen Geflüchtetendebatte rum. Der Zug ist schon seit der Agenda 2010 weg, wo größere Teile der Presse mit Hurra irgendwie den Sozialstaat abgeschafft haben. Ja, und da irgendwie eine Meinung haben. Wenn du jetzt aktuell irgendwie wieder Wirtschaftspresse liest, ja, dann sind sie ja immer noch irgendwie der Meinung, dass Austerität eine gute Idee ist und so weiter. Ja? Also man hat halt auch immer das Problem, dass es dann eine, gerade in Deutschland, eine sehr einheitliche Meinung unter den renommierten JournalistInnen gab. Und das ist auch kein Wunder, weil wenn man sich das anguckt, sind die nämlich alle aus der selben sozialen Schicht, haben meistens dieselbe Hautfarbe und meistens dasselbe Geschlecht. So, und das ist dann halt da genau das Problem. Und wenn und dass die natürlich jetzt großflächig Leute verlieren, die nicht ihre Lebenserfahrung haben, ist dann so das Problem der Medien eigentlich auf der Seite. Sich dann hinzustellen und zu sagen, ja, ihr habt keine Medienkompetenz, weil ihr glaubt uns nicht. Nee, Leute. Ja, die haben keine Medienkompetenz. Das ist auch unheimlich schwer zu erlangen und ich kann nicht irgendwie von einem Menschen mit einem Mittelschulabschluss und einer Bauarbeiterlehre kann ich nicht verlangen, ja, auch weil das seine Schulbildung schon nicht hergibt und auch weil er vielleicht auch dazu jetzt einfach intellektuell nicht in der Lage ist, ja, dass der sich jedes Medienprodukt, das ihm vorgelegt wird, erstmal einem schweren Reflexionsprozess unterwirft, ja.
Ja, aber als ob alle Verschwörungsmythenanhänger jetzt in der Mittelschule oder schlechtere Bildung hätten, das ist
Nein, das habe ich jetzt, das ist gar nicht die Richtung, in die ich das argumentiert habe, sondern das Argument ist, es gibt genug Leute in diesem Land, die ja, und das durchaus zu Recht, die halt schlicht und ergreifend eine Lebensrealität haben, in der eine kritische Betrachtung oder skeptische Betrachtung oder eine Reflexion über Nachrichteninhalte nicht dazugehört.
Er findet einfach nicht statt, weil man sich um andere Sachen kümmert.
Ja, ne, wenn du nach 8 Stunden Maske tragend aus dem Supermarkt kommst, ja, setzt du dich dann nicht, kommst ja nicht nach Hause, schlägst die Zeit auf und denkst, ja, jetzt lese ich noch was für Eton. Also wissen Sie, diese Artikel über die Oper in Mainz, die Schauspielerin haben sie jetzt aber nicht fair dargestellt. Die hat nämlich letztes Jahr, ja, in dieser Beckett-Aufführung, passiert ja nicht, ne? Das ist eine Habitus-Sache und das ist auch eine so.
Ja, das kann sich jemand wie von alten Boggo nicht vorstellen, dass sowas nicht die Realität ist.
Ja, aber das Problem ist auch, dass sich das die Öffentlich-Rechtlichen teilweise nicht vorstellen können.
Ja, aber so, wenn wir Nachrichtensprecher haben, die 600.000 im Jahr verdienen, also ja, wo soll das Verständnis herkommen?
Ja. Die haben dann halt auch irgendwo verloren, ja. Ja, und die Öffentlich-Rechtlichen, die verlieren halt auch die Leute. So, und dadurch, dass jetzt halt es persönliche alternative Wege gibt, an Informationen zu kommen, WhatsApp und so weiter, ne? Hier Attila Hildmann verbreitet immer noch in seinem Telegram-Kanal irgendwelche Sülze. Und das kann der halt einfach machen, ja. Und das ist auch das Interessante, also ja, also Medienkompetenz ist viel, viel schwieriger geworden, ja, weil auf einmal hast du konkurrierende Medienrealitäten, die komplett nichts mehr miteinander zu tun haben. Ja, das konnte man jetzt sehr schön letzte Woche bei der Drosten-Bild-Sache sehen. Es gibt halt eine Gruppe von Menschen, die konsumieren die Bild und es gibt eine Gruppe von Menschen, die konsumieren den Podcast vom Drosten und ich gehe davon aus, dass die Schnittmenge nicht so groß ist. Ja, so. Und die haben halt unterschiedliche Realitäten. Und das Lustige ist, dass diese Realitäten auch nicht aufgelöst werden darüber, dass sich auf einmal auf Twitter dann die ganze Twitteria versammelt und sagt, naja, ihr habt doch alle einen an der Waffel, ja, und die Bild ist ja so schlecht. Das ist ja dann auch immer genau der Punkt. Die Leute, die das hauptsächlich konsumieren, haben dann erstmal diese Realitätsvorstellung. Und die haben die alternative Realitätsvorstellung nicht, weil die genauso wie wir ein Aufmerksamkeitsmanagement machen. Nur unser Aufmerksamkeitsmanagement liegt halt dabei, dass wir dann halt sagen, wir lesen die Bild nicht. Und aus der Sicht kann man uns dann auch vorwerfen, dass wir unreflektiert sind. Weil wir nehmen ja diesen Teil der Medienlandschaft nicht mit. Du müsstest eigentlich jeden Tag Bild lesen, und zwar aus Feindbeobachtungsgründen. Ja, ist so.
Ja, also aus dem Grund höre ich hin und wieder mal bestimmte Podcasts.
Du meinst Gabor Steingart?
Ja, zum Beispiel.
Den ertrage ich nicht. Ich habe das versucht.
Ich habe gesagt, hin und wieder. Nicht jeden Tag.
Ich habe das versucht, eine Woche lang zu hören und die Borniertheit war nach 3 Tagen unerträglich.
Ja, wie gesagt, du musst es stückchenweise immer mal wieder.
Ja, aber ich rede da natürlich aus einer furchtbar privilegierten Position. Ja, ich habe nun wirklich auch noch diesen ganzen Quark studiert, ja, so kritischen Textumgang auf jede Art. Ja, und es ist mein Job, informiert zu sein. Ja, also es ist immer schwierig. Ich kann mich halt auch hinstellen und sagen, ja, Gabor Steingart ertrage ich nicht und das, was der da erzählt, ist halt Gülle. Ja, aber für die meisten Leute klingt das doch erstmal total toll und der unkelt dich auch so richtig schön ab. Ja, ich finde halt auch, dass der Umgang, wie über Medienkompetenz sehr oft insbesondere von privilegierten Kreisen in Social Media und da insbesondere Twitter, weil das ist ja das soziale Medium der Privilegierten, gesprochen wird, ist so, als wäre das doch selbstverständlich, dass man sie hat. Nee, ist es nicht. Und es muss irgendwo herkommen. Und es ist halt, wie wir gerade gezeigt haben, unheimlich schwer. Selbst wenn ich jetzt sage, ich richte das schulische Programm darauf aus, brauche ich erstens die Lehrkräfte dazu und dann kann ich dir sagen, ja, selbst unter idealsten Bedingungen, also ne, wir stellen uns das vor, die Schulen sind alle super ausgerüstet, ein Sonnenstrahl bricht durch das Dunkel der Wolken der deutschen Schulfinanzierung, ja. In den Kultusministerien, ja, sitzen nur moderne Menschen, wir haben die besten Sachen und so weiter und so fort. Wir bereiten uns darauf vor, PISA so zu rocken, dass die neue Skalen anlegen müssen. Selbst unter diesen Bedingungen kann ich dir sagen, du erreichst mit diesem Konzept auf Dauer nur 3/4 der Menschen, die in einer gegebenen Klasse sitzen. Da wird immer ein Viertel der Leute drin sitzen, die ich nicht auf dieses kognitive Niveau bringen kann, auf dieses dieses reflektierte Niveau. Das hat was mit persönlichen Fähigkeiten und Anlagen zu tun. Diese Menschen haben andere Fähigkeiten und Anlagen und es ist auch ein bisschen frech, immer zu verlangen, dass jeder so ein hochgeistiger Quatschkopf ist wie ich. Das ist es eben nicht. Ja? Ich brauche das auch nicht. Ich möchte eigentlich eine Person haben, die ja der interessierte Passivbürger ist. Ja? Aber diese Person braucht halt auch ein mediales Angebot, bei dem sie sich ja, bei dem ich mich als Lehrkraft hinstellen kann und sagen kann, das können Sie getrost gucken, das ist okay. Und das sage ich heutzutage nicht mehr bei der Tagesschau. Bei der Tagesschau kann ich es gerade noch so sagen, weil das eine Nachrichtenaufzählung ist. Ja? Aber selbst da ist immer mal die Frage, warum, was da auf der Eins steht. Aber das ist dein Job, dich darüber aufzuregen. Ja?
Ich muss mich nicht darüber aufregen.
Och. Mach doch mal einfach eine Woche Tagesschau gucken, kommentiert, ist bestimmt super.
Nee, danke.
Ja, aber...
Ich will ja kein Magengeschwür bekommen, bevor ich 50 bin.
Ja, aber also was ich dann verlangen würde, ist, du musst das jeden Tag gucken, du darfst dich dann aufregen und danach musst du eine Begründung abgeben, warum du das nicht okay findest und wie du es anders gemacht hättest.
Jetzt gibst du auch noch Hausaufgaben mit, also... Thomas.
Nein, aber das ist genau dieser Sprung, den wir dann immer nicht machen. Ne? Das ist dieses Ding von kritisch sein, von Dingen kritisieren hin zu ja, aber. Ja. Ja. Und das ist halt immer die Sache. Es ist wohlfeil, sich hinzustellen und zu sagen, ja, die Leute brauchen halt mehr Medienkompetenz. Und ich denke mir so, das ist in Ordnung. Nee, ihr dürft alle meckern, aber solltet euch beim Meckern halt überlegen, ja, dass das Meckern am Ende ja auch irgendwie in der Realität ankommen muss. Ja, also das Problem ist ja beim Meckern immer nur, ich kann mich immer hinstellen und eine andere Meinung haben, aber ich bin auch nicht, ich zitiere den hin und wieder, es gibt einen alten Spruch von, es ist ein Spruch von Theodore Roosevelt aus Citizenship in the Republic. Ich übersetze den grob, ja. Roosevelt schreibt da, das ist eigentlich eine Rede, es ist nicht der Kritiker, der wichtig ist, sondern es ist der Mann in der Arena, der, obwohl er Großes tut, scheitern kann. Und das große Problem bei diesem ganzen Diskurs am Ende ist, und das gilt jetzt für alle, die da immer die Kritik üben, sich hinzustellen und zu sagen, ja, das ist ja alles scheiße, ist immer super, weil du bist nicht der Mann in der Arena. Ja, du bist vielleicht dann, wenn du dich hinstellst, der Mann in der Arena. Das heißt also, ja, Rezo hat sich wenigstens hingestellt. So. Er kriegt ja jetzt auch ab. Vor allen Dingen, glaube ich, kriegt er viel, viel mehr ab von den ganzen Verschwörungsnasen, die er da doch mehr oder minder bloßgestellt hat. Ja. Ja, dagegen ist irgendwie Bild und Julian Reichelt ist nicht so wirklich ein Problem. Ja, die anderen schicken dir Morddrohungen und wollen dir nach dem Leben trachten. Und das ist immer so die Sache. Ja, also Kritik, ja, wenn ich sie dann öffentlich übe, ist wenigstens schon mal ein Akt von Mut. Kritik an sich bringt gar nichts. Und nachdem ich zu der Kategorie der Leute gehöre, die eigentlich meistens in der Arena stehen, was ihr dann nicht seht, weil dann labere ich nicht ins Internet, denke ich mir dann immer so, das ist schön. Ja, das ist schön, Medienkompetenz, ja. Ja, mach mal, locker. Ja, man hat mir erst vor 2 Jahren eine Sozialkundestunde weggestrichen. Das mache ich in der Sozialkundestunde, die ich nicht mehr habe. So, nun ja. Es ist halt leider nicht so einfach, ne? Und das ist halt auch.
Habe ich nicht behauptet.
Du, keine Sorge, ist kein Vorwurf. Ja, aber die Frage ist dann halt immer so: dieses, ja, welche Konsequenzen ziehen wir jetzt daraus? Ich glaube, die Konsequenz, die Medienlandschaft daraus aus diesem ganzen Rezo-Ding ziehen sollte, ist genau die sie nicht gezogen hat. Sie haben alle gejammert.
Ja, viele haben auch gejubelt, er hat recht.
Ja, aber nicht unbedingt in der Medienbranche. Ja, und solche Leute wie Stefan Niggemeier haben sich das angeguckt und haben sich gedacht, warum muss, ja, und jetzt sagt der das und dem wird zugehört. An der Stelle von Stefan Niggemeier wäre ich der Meinung so, oh, das ist super, ja. Oder von Thorsten Knüver, ja, und wie sie alle heißen, die
Ja,
medienkritischen Journalisten, die sich jeden Tag einen Arsch aufreißen.
ich habe das nicht, also
Ja.
ich kann auch nachvollziehen, warum Leute das Video gut fanden und den Inhalt und es ist halt, ich höre es nicht zum ersten Mal,
Was
was
ich,
er da
was.
vorbringt.
Ja.
Und die Sache ist, es wird halt auch keine Konsequenzen haben, sondern alle werden wieder sagen, oh, Rezo hat ein tolles Video gemacht, das wird aber null stattfinden daraus. Es geht weiter wie bisher.
Ja, und das ist eine soziologische Weisheit, die für alles stimmt. Das ist genau dasselbe, wie wir das ja jetzt auch in anderen Krisen sehen. Ja, sämtliche Leute, die jetzt gesagt haben, dass irgendwie die aktuelle Pandemie dafür sorgen wird, dass sich danach die Welt komplett umgekrempelt ist, ja, wird auch nicht stattfinden. Ist doch so ein bisschen, ja. Es gibt halt mal Aufmerksamkeit. Okay, und Aufmerksamkeit ist eine billige Währung, das ist dann jetzt halt weg. So, was die gesellschaftliche Verantwortung, die halt auch das Mediensystem hat, wenn es dem auf Dauer nicht gerecht wird, können sie sich halt darauf einstellen, dass sie am Ende, dass sie halt am Ende regelmäßig Berichterstattung wie die wir jetzt aus den USA sehen, machen. Ja, wo du eine zutiefst gespaltene Gesellschaft hast, die sich nämlich nicht mehr darauf einigen kann, ja, was sie eigentlich betrifft. So. Und da hilft uns aber auch dann auch kein Video von Rezo, weil das komplexe Argument zu machen, das kannst du halt dann nicht einfach in dem Video machen. Ja, und das können wir jetzt hier vielleicht irgendwie noch halbwegs machen. Ja. Ist ja in Ordnung. So, das ist dann wieder meine Aufgabe, das zu machen, ja, wenn ich irgendwann mal wieder vor Schülern sch stehen darf. Und Schülerinnen. Und so weiter.
SchülerInnen.
SchülerInnen, genau, eigentlich so. Und das ist, ja, grundsätzlich, ja, kann man dann immer sagen, ja, die Hinweise kann man machen. Der einzige Unterschied ist halt, wenn Rezo den Hinweis macht, dann hat er halt ein Echo. Und manchmal wirst du froh sein, dass Dinge ein Echo haben. Ja. Weil, guck mal, vor 1,5 Wochen hat man zwei Klatschkaspern zugeklatscht, weil sie ihr Klatschkaspertum dazu genutzt haben.
Oh ja, ich kann mich dunkel erinnern. Es ging durch Twitter, ich habe es selber nicht gesehen.
Missbrauch von Frauen und so weiter zu machen. Und meine feministisch linke Blase hat sich das angeguckt und hatte dann eine längliche Liste an Korrekturvorschlägen. Angefangen mit den Personen, die das organisiert haben.
Kann ich mir vorstellen, dass das als
So,
allererstes aufgefallen
ja.
ist.
Und du kannst dir halt immer überlegen, die Kritik ist vollkommen berechtigt, die da kam.
Ja, aber die
Ja.
Aufmerksamkeit hätten andere Leute halt nicht gekriegt.
Ja, so. Und das ist dann halt auch das ist dann halt auch das Nächste. So, und hat das was gebracht? Nein, das hat nichts gebracht. Ja. Niemand ist nach diesem Video hingegangen und hat gesagt, ich spende noch für ein Frauenhaus. Ja.
Was traurig ist, weil die
Ja.
brauchen es ganz dringend.
So und so, so und so. Ja, die Menschen, die davon am meisten betroffen sind, ja, also die von der Botschaft am meisten betroffen sind, die haben es doch nicht konsumiert. Das ist bei Rezo genau dasselbe. Ja. So, und das ist übrigens dann noch eine Seite von Medienkompetenz, ne? Über den Tellerrand hinausschauen und so weiter und so fort. Und das ist noch viel, viel schwieriger, weil wir haben alle Confirmation Bias. Wir möchten alle gern in unserer Weltsicht bestätigt werden.
Ich habe heute mit einer Kollegin gesprochen, die hat gesagt, sie hat heute früh Radio gehört und das erste Mal mitgekriegt, was in den USA los ist. Weil sie kein Fernsehen guckt und sonst kaum Nachrichten mitkriegt und auch nur ganz selten Radionachrichten. Ich dachte, okay. Oh,
Das
weh.
finde ich, das finde ich einen sehr gesunden Lebensstil.
Ja, klar. Aber erst nach 6 Tagen mitzubekommen.
Erst nach 6 Tagen mitzubekommen, was in 10.000 Kilometer Entfernung los ist, ist vollkommen in Ordnung.
Ich finde es ja, also es hat mir vor Augen geführt, dass ich sehr viel Twitter benutze und
Ich
so
benutze auch.
generell viel Nachrichten höre.
Also ich benutze auch unheimlich viel Twitter und ich bin ja auch, na gut, ne, ich verdiene mein Geld damit, so Zeug einzuordnen. Aber meine Erfahrung ist da immer wieder.
Die meisten Menschen leben nicht so wie ich oder du. Und das ist auch völlig okay. Ich will es nicht als Vorwurf machen. Es hat mich halt wieder völlig aus einem ganz anderen Modus rausgeholt. Wo ich denke, ach so, ja, stimmt.
Nee. Also, ich glaube, man kann sich von Medien halt auch mal entfernen. Also, ich werde hin und wieder mal gefragt, auch als Sozialkundelehrer, was machst du denn eigentlich, um informiert zu bleiben und dir eine Meinung zu machen? Und da ist die Antwort schon seit Jahren dieselbe. Ich habe einen RSS-Reader. Die Älteren unter uns erinnern sich, was das ist. Ja, der liest die Webseite der Tagesschau. Die scrolle ich mal durch. Und ich habe, ja, und ich gucke mir auf Twitter an, was das Problem toujours ist, und dann höre ich noch irgendwie The Daily und das war's ungefähr. Und damit bin ich normalerweise dem Diskurs, wie er im Lehrerzimmer zum Beispiel geführt wird, ja, unter meinen Kolleginnen und Kollegen, die jetzt nicht so fit sind, ungefähr 3 Tage voraus. Gefühlt. Und wenn das bei denen in 3 Tagen ankommt, ist es meistens in dem Zustand, den ich durch eigene Energie herstellen muss in meinem Kopf. Hat sich das nämlich alles gesetzt, da ist das schon mal halbwegs durchdiskutiert und so weiter und so fort. Der einzige Told-You-So-Effekt oder der einzige Bonus-Effekt, den ich dann daran habe, ist, dass ich mich jetzt hinsetzen kann und sagen kann: Ja, ich habe da schon mal drüber nachgedacht und natürlich total deep und reflektiert klinge, weil ich ja 2 Tage Zeit hatte, darüber nachzudenken. So. Muss ich mir da auf die Schulter klopfen? Nein. Ist das toll? Nein. Kostet mich das jede Menge Löffel jeden Tag? Ja. Und das ist halt mal die Frage, ob man sich die Löffel gönnt und vor allen Dingen, ob man nicht dann irgendwie die Anschlussforderung stellt, dass wir als Gesellschaft das nicht, uns nicht leisten können, wenn unheimlich vielen Leuten, unheimlich vielen Leuten so viel Unsicherheit gegeben wird, dass sie die ganze Zeit Energie verschwenden. Ich meine, da ist ja halt mal so ein Video ein guter Anfang und so ein einfacher Einstieg. Und wie gesagt, Medienkompetenz ist schwer. Und es gilt wie immer die alte Regel: Wer von sich behauptet, dass er sie hat, hat sie wahrscheinlich nicht. Das ist ja bei vielen anderen Dingen auch so. So. Du hattest irgendwie gesagt, wir müssen jetzt Schluss machen.
Ja.
Vorhin, genau.
Ich habe heute ein Zeitlimit.
Ja, es ist nicht so schlimm. Also ich glaube, sind wir
Wir sind gut
fertig?
durch, finde ich.
Wir sind ja gut durch. Wie ein Steak.
Du kannst da jetzt rein interpretieren, was du willst.
Der große Fehler, den du da immer machst, ist, du glaubst, dass ich irgendwie irgendwas interpretiere. Ich gucke mir einfach Dinge nur noch an.
Ich sag das doch nur so.
Ja, nee, auch so an bei anderen Sachen. Was unheimlich hilft, ist einfach wie gesagt, so einen reflektierten Abstand zu haben. Ja, sozusagen, okay. Das ist jetzt halt so. Es hilft einem auch in solchen Krisen, wie wir aktuell sind, einfach zu sagen, okay, das ist so. Das ist aber tatsächlich eine relativ große intellektuelle und auch emotionale Leistung, da irgendwie hinzukommen. Und die ist nicht preiswert gewesen, ja, so von den Kosten in den letzten Jahren. Aber das hilft jetzt gerade sehr. Und es hilft halt bei vielen anderen Sachen auch, ja. Man kann sich halt, ich habe mir das Video auch angeguckt, dieses Video von Wieso. Ich fand es dann irgendwie ab der Hälfte langweilig. Ja, aber ich kann mir halt vorstellen, okay, ja. Und was ich sehr schön fand, war, er hat halt auch mal so ein bisschen, gerade mit der FAZ, da so mal den Finger in eine Wunde gelegt, die das zu selten gemacht wird. Ja, auch Springer rumklappen ist billig, das weiß jeder. Der FAZ-Politikabteilung vorzuhalten, dass sie unlauter sind, ist ein schönerer Sport. Nun gut, wir müssen, glaube ich, mal, ne?
Ja. War trotzdem sehr gut. Dankeschön.
Tschüss,
Thomas?
tschüss.
Ja. Wolltest du noch was sagen?
Nein, ich habe tschüss,
Nun.
tschüss gesagt.
Tschüss, tschüss. Grüß Flocke von mir.
Die ist woanders.
Bis dann, Thomas.
Tschüss.
Tschüss. Und an der Stelle mache ich es einfach kurz und bündig. Wünsche euch eine schöne Woche. Haltet die Ohren steif, bleibt gesund, bleibt aktiv und genießt einfach mal Zeit mit euren Liebsten, wenn die Corona-Regeln jetzt wieder runtergefahren werden. Und bleibt positiv. Das ist, glaube ich, so das Beste, was man momentan so machen kann. Und ja, sonst, ihr könnt den Podcast unterstützen, wenn ihr wollt, indem ihr ihn teilt, bewertet, mir Feedback gebt oder den ein oder anderen Themenhinweis. Darüber freue ich mich auch. Das kommt auch an. Herzlichen Dank. Und sonst, ja, wünsche ich euch an der Stelle einfach mal eine wunderschöne Woche. Wir hören uns. Bis bald.